ARD.
Jana Bach ist Tierfan. Schon mit 6 Jahren arbeitet er freiwillig ehrenamtlich in einem Tierheim. Später macht er eine Ausbildung beim Tierarzt. Dann dachte er, es ist eine gute Idee, einen sanierungsbedürftigen Gutshof zu kaufen und dort einen Altersruhesitz für Tiere einzurichten. Kostenmäßig klingt sowas schon immer nach Desaster. Damit das Projekt ihn finanziell nicht ruiniert, hatte Janne die Idee, auf dem Hof eine Pension für Katzen einzurichten, deren Besitzer in Urlaub sind beispielsweise. Dass ihm und seiner Familie dann immer mehr Tierfindelkinder gebracht werden, er Ferienkurse für Kinder und Besuche mit Tieren bei Menschen mit Handicap anbieten würde, das alles hatte er nicht gedacht. Bei uns erzählt er, wie das läuft, wie herausfordernd der Alltag ist und warum er und seine Familie dieses Leben trotzdem nicht eintauschen würden.
Ab dem Tag habe ich kein Fleisch mehr gegessen und bin dann ins nächstgelegene Tierheim gegangen und habe dann tatsächlich mit 7 Jahren jedes Wochenende im Tierheim hier in Homburg in der Nähe gearbeitet, bis ich 16, 17 Jahre alt war und dann hier mein eigenes Ding hatte. Und danach zu sehen, wie die Tiere drauf reagieren, als er dann da tot auf dem Boden liegt. Das sind schon Bilder, die hat man immer im Kopf. Und das gehört auch dazu und es ist auch wichtig, das zu sehen. Aber es beschäftigt schon. Man fällt auch immer wieder auf Menschen herein. Ne? Natürlich hat die Person vielleicht auch irgendein Problem gehabt, was ich jetzt gerade nicht wusste, was ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt deswegen beurteilen kann. Aber in dem Moment war es einfach scheiße.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR 3.
Ja, herzlich willkommen, würde ich sagen. So, also.
Wunderschön.
Hallo erstmal.
GJH abgekürzt. Und wer das hier noch gar nicht kennt, wir geben euch jetzt so eine mini kleine Vorstellungsrunde. Erzählen ein bisschen was, wie die Woche gelaufen ist. Und danach geht's um Politik. Nein, geht's nicht. Ich weiß, Politik ist gerade ein heißes Thema. Und wer vielleicht sogar einen kleinen Urlaub braucht, gerade von irgendwelchen Koalitionsverhandlungen und diesem ewig trüben Zukunftsaussichten, der kann hier bei uns einschalten. Und ihr kriegt trübe Gegenwartsaussichten. Ja? Wir erzählen euch jetzt mal hier, wie die Gegenwart auch hart sein kann. Mhm. So, mein Name ist Maximilian Pollux, ich bin nicht alleine hier. Die wunderschöne Miss Nina Workhardt, die darf auch mal sagen, wie es ihr geht und was sie hier so macht.
Freue mich sehr, hier zu sein und bin die Herrin in der Runde, Domina, hauptberuflich mit Leib und Seele. Freue mich jedes Mal mit euch, Themen zu besprechen, die sonst immer nur hinter vorgehaltener Hand, wenn überhaupt, angesprochen werden. Und ich glaube, mich macht aus, dass man mich so ziemlich alles fragen kann. Wenn ich eine Antwort drauf habe, kriegt man von mir auch eine ehrliche Antwort dazu. Und man kann mir auch ganz gut Geheimnisse anvertrauen, denn ich trage die Geheimnisse von sehr, sehr, sehr vielen Leuten mit mir herum. Und auch das fühlt sich an wie eine Ehre und nicht wie eine Belastung. Und ich liebe meinen Job. Ich liebe es auch hier, Teil der Runde zu sein. Bin 30 Jahre alt mittlerweile. Und angefangen hat das Ganze, da war ich so 19. Ja, ist schon eine Weile her. Hat sich alles gut entwickelt. Zu sich selbst zu stehen war eine der wichtigsten Entscheidungen in meinem Leben, nachdem ich mein Doppelleben beendet habe. Und heute möchte ich auch so ein bisschen Menschen dazu ermutigen, egal was auch immer sie denken, verbergen zu müssen, zu sich selbst stehen zu können. Denn ich glaube, sobald man das tut, fällt einem vieles weitere Positive in den Schoß.
Ich kann übrigens an der Stelle bestätigen, dass du sowohl Geheimnisträgerin auch für mich bist, als auch, man kann nicht alles fragen. So, ich habe die letzte weirde Frage war, glaube ich, nachts. Also Nina, sag mal, was hältst du davon, wenn ein Mensch dem anderen sagt, hey, iss mich? Und dann haben wir da mitten in der Nacht noch drüber geredet und das hat's in die Podcast-Folge geschafft, in einem anderen Podcast jetzt gerade. Also vielen Dank für deinen Rat und Tat.
Man soll alles kosten, habe ich mal gehört.
Du? Aber der sitzt heute noch im Knast. Nur weil Nina und ich der Meinung waren, ja du, das strafrechtlich sah es anders aus.
Echt?
25 Jahre sitzt der jetzt schon fast.
Trotz Einvernehmen?
Jawohl.
Alter. Der Kannibalismus, ja, scheiden sich da so ein bisschen die Meinungen.
Das ist unglaublich.
Mit Schwere der Schuld.
Ey, derjenige, der jetzt mit dumm sprechen kommt, das ist der Lord Iver Styles, der erste, aka Roman Lemke, euer Lieblings-Ex-Junkie auf den sozialen Medien. Und ich stelle mich einfach selbst vor.
Immer schön im Mittelpunkt stehen,
so ADHS, Roman in the House. Ey, ich will gar nicht so viel über meine Vergangenheit erzählen. Google doch.
Mach mir mal dein Licht nicht kleiner. Also du hast ja nicht nur die 21-jährige Substanzgebrauchstörung, sondern du hast tatsächlich ja auch danach angefangen oder auch schon, also spätestens danach angefangen, dich zu bilden. Und das zu machen, was die meisten Konsumenten eigentlich nie so wirklich machen, nämlich anzufangen, wirklich anzuschauen, was nehme ich? Was habe ich denn da genommen? Was hat es mit mir gemacht? Und all diese Dinge. Woran hatte die gelegen?
Das war ganz wichtig. Ja, stimmt. Also ja, das muss ich in den letzten Monaten immer wieder schmerzhaft feststellen, dass das, was ich als selbstverständlich wahrnehme, überhaupt gar nicht das Selbstverständnis von anderen Menschen ist. Das gehört, glaube ich, zu den großen Lehren des Lebens, dass Menschen gar nicht wissen, was ich denke und gar nicht die gleichen Standards haben.
Mhm. Ja, ich glaube in vielerlei Hinsicht, nicht nur auf die Konsumkompetenz bezogen oder Substanzen, sondern in so vielen Bereichen darf man nicht davon ausgehen, dass andere das alles so sehen wie man selbst. Ja.
Aber gerade bei dem Konsumding, so, ich meine, ich habe mit 13 angefangen irgendwie und war mein Leben lang so irgendwie damit involviert und erst gestern hat mir ein junger Mensch erzählt, so, ja, und dann gibt's jetzt das Zeug und das nennen manche so und das nennen so und es ist zusammengesetzt aus dem und hat angefangen, so eine Litanei runter zu erzählen. Und weißt du, was ich gemacht habe? Bevor ich mich reguliert habe, habe ich gesagt, interessiert mich eigentlich nicht. Also, weißt du, interessiert mich eigentlich gar nicht, das Gelaber so. Ja, und dann habe ich aber gesehen, so, oh, kurze Enttäuschung und ich so, aber warte, nein, eigentlich hast du recht. Man sollte das wissen.
Ja.
Du solltest das wissen. Also genau das, was du gerade gesagt hast, wo ich so dieses gelangweilte Gesicht gemacht habe, solltest du wissen. Also finde ich gut. Danke, dass du mir gerade was gelernt hast und mir gezeigt hast, wie intolerant, also das ist ja nicht intolerant, sondern eigentlich ist es ja kontraproduktiv.
Das ist ein Routine-Ding. Ich war letztens erst wieder in der Schule und da haben wir eine Weiterbildung mit Lehrern gemacht und da hat jemand gesagt, Schüler, die müssen doch mal. Und dann habe ich eigentlich schon auf Durchzug geschaltet, habe aber gerade noch den Rest des Satzes zugehört und meint, an dem Punkt sein, dass der und der Standard erfüllt ist. Und da dachte ich so, wer entscheidet eigentlich, wann ein Individuum wie zu sein hat?
True that.
Und das hat ein bisschen wehgetan.
Ja, bei mir war das, mich hat es immer genervt, wenn Leute was kaufen und dann gesagt haben, so, oh ja, das ist jetzt das und dann ist jetzt das. Ich habe dann irgendwann aufgehört, darauf zu hören, weil ich mir gedacht habe, erstens weißt du es nicht, zweitens, was du gerade sagst, ist derselbe Pep von letzter Woche, den du letzte Woche scheiße fandest, so. Ich habe eine Lebensmittelfarbe reingemischt, so. Und seitdem schalte ich da auf Durchzug, das ist aber nicht richtig. Also desto mehr ihr wisst, wenn ihr Konsumenten seid, desto besser ist es. Das ist ein Zeichen für Konsumkompetenz, sich damit auseinanderzusetzen und darüber zu lernen.
Und bei aller Schwere der Themen den Humor nicht zu verlieren. Ey, man darf auch ruhig mal darüber lachen, Junge.
Dann hast man darf halt auch über deine Fehler lachen.
Ja, hast halt deinen Schwiegereltern in den Schrank gekotzt. Ist halt
die
so.
Bude voll
ist so, ist so. Zwischendrin kannst du aber auch immer einfach mal Penis sagen.
Kann man auch immer.
Meistens sorgt es für Heiterkeit.
Ich habe Vertragsstarke, darf ich nicht mehr. Ich mache natürlich nur Spaß. Ich habe heute einen albernen, sage ich euch gleich.
Oh. Na gut.
Okay, besser als einen traurigen.
Wer bist du denn eigentlich?
Gangster in dem Format, immer noch ein bisschen Kriminalprävention. Ich habe einen Jugendhilfeträger gegründet, den Sichtweisen e.V. Und wir hatten diese Woche einen Fall, gebt euch ganz kurz, typischer Sichtweisenfall diese Woche. Und dann weiß ich auch abends, warum ich stolz bin auf das, was ich da erreicht habe. Vielleicht mehr als auf alles andere, was ich im Leben erreicht habe. Sozialpädagogin, die bei uns arbeitet, Gerichtsverhandlung. Das Mädchen, das auf die Gerichtsverhandlung muss, ist eine der sichtweisenden Klientinnen. Es geht um Diebstahl. Sie ist nicht alleine angeklagt, sondern mit einem Mann zusammen. Der ist 2 Jahre älter und mit dem ist sie halt zusammen. Wisst ihr, was sie geklaut haben? Lebensmittel und Kinderspielzeug.
Oh.
Und das Kinderspielzeug ist, weil er ist Vater, der ist auch erst 19, sie ist halt jetzt gerade 17 geworden irgendwie. Und die haben Lebensmittel für sich und Kinderspielzeug für das Kind, das Baby, das er oder das Kleinkind, das er mit einer anderen Frau hat, haben die geklaut. Und dafür stand sie halt vor Gericht.
Oh.
Früher hätten wir nie irgendeine Möglichkeit gehabt, da irgendwas zu tun. Und jetzt sitzen wir drin und werden befragt und dürfen was dazu schreiben. Und dann hat die Sozialpädagogin, die Dagmar, die bei uns arbeitet, gesagt, ey, wir haben sogar schon diesen 19-Jährigen kontaktiert. Und der ist bereit, bei uns in die Beratung zu gehen. Also unabhängig davon, der steht ja heute nicht mal vor Gericht. Um eben zu gucken, dass sowas nie wieder vorkommt. Weil wir werden dafür sorgen, dass dieser Mann nie wieder Spielzeug klauen muss.
Mhm. So. Weißt du was? Ich habe heute erst eine Serie über Ladendetektive gesehen, hier Tomatelix. Und teilweise Bananen geklaut oder Bier im Rausch. Und der Zweck heiligt nicht immer die Mittel. Wir müssen Wege finden, wie man Hilfebedürftigen helfen kann, ohne dass sie überhaupt erst den Impuls haben, diese Wege zu gehen.
Das ist mein Steckenpferd. Also Diebstahl ist nicht gleich Diebstahl. Und ein Satz, nach dem ich lebe und der, nach dem meiner Meinung nach jeder Mensch leben sollte: Wenn ihr seht, wie jemand Nahrungsmittel stiehlt, dann habt ihr nichts gesehen.
Ja.
Weil nicht Diebstahl ist Diebstahl. Nein, 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 nein. Es ist ein Unterschied, ob ich einen Geldbeutel von einer Privatperson, von einer Oma klau oder ob ich Essen für mich stehle.
Und was natürlich ist, wenn ich mit dem Geldbeutel Essen kaufe?
Dann hast du immer noch eine Privatperson schon.
Aber halt kein Großkonzern.
Ja. Das ist was anderes. Man, weißt du, Diebstahl ist nicht Diebstahl. Diebstahl ist auch Containern.
Was ist, wenn ich Essen...
Ja.
Also ey, wir können ja darüber streiten, was fragwürdig und richtig ist, ne? Aber was ist, wenn ich Essen aus einem ganz kleinen Laden klaue, wo ich weiß, da ist das ist eine Familie, die das betreibt?
Mhm. Ist immer noch nicht gut, aber es bleibt immer noch Essensdiebstahl. Und für mich ist, wenn du Essen stehlen musst, dann bin ich gescheitert. Wenn du Essen stehlen musst, bin ich gescheitert. Und zwar jeder, der nicht Essen stehlen muss, ist meiner Meinung nach in dem Moment gescheitert, wo es in diesem Land auch nur eine Person gibt, die Essen stehlen muss. Und natürlich ist es scheiße, ja?
Das ist ja genau das, was ich gerade sage. Wir müssen vorher Werkzeuge implementieren, dass es gar nicht erst so weit kommt, dass Leute den Impuls haben, Essen zu klauen oder schwarz fahren zu müssen oder so.
Das Ding ist halt auch, es gibt eine Sache so. Ich verstehe, dass Diebstahl ist Diebstahl. Das ist halt, ich sehe es nicht so. Diebstahl ist für mich nicht Diebstahl. Aber wir haben jetzt gerade wieder eine Situation, zum Beispiel, das ist, will ich jetzt nicht mit Politik, aber in den USA werden jetzt Dinge gekürzt, wie hier mal ein Gehalt für irgendeinen, hier mal das, hier mal das, hier mal das, während gleichzeitig Milliarden Subventionen an ExxonMobil gezahlt werden und an andere Ölkonzerne, die Milliarden Gewinne obendrauf noch machen. Es gibt Subventionen für so viele große Firmen. Es kann nicht sein, dass eine Person Hunger hat. Und selbst wenn du jetzt ein Tante-Emma-Laden bist, da kommen ja am Tag auch nicht 1000 Leute, die bei dir klauen. So, sondern, weißt du, das sind ja Einzelfälle.
Ich weiß, ich weiß. Ich sag nur Unrecht. Plus Unrecht ist nicht gleich Recht.
Genau, aber das zweite Unrecht wäre den Typen an die Polizei zu rufen.
Absolut. Und ich finde, du hast auch noch ein ganz wichtiges Wort eingeworfen, was fast untergegangen ist. Denn sogar Containern, also weggeworfene Ware zu nehmen, ist ja Diebstahl. Und vielleicht ist das eine ganz gute Überleitung. Denn es gibt auch ein paar süße Tiere, die gerne containern. Die haben so kleine Masken an und sehr kleine Hände. Und über die sprechen wir heute auch. Und da nimmt natürlich keiner so wirklich übel.
Die Panzerknackertiere sind das.
Die sind mit die allersüßesten Tiere.
Die haben auch so Brillen aufgehabt.
Ja. Einen wunderbaren Gast haben wir heute. Zuerst mal möchte ich euch Janne Bach-Steel vorstellen. Hallo Janne.
Hallo Janne.
Hallo.
Janne.
Und der Typ hier ist einer der geilsten Typen, die wir hier je hatten. Und jetzt sage ich euch mal kurz, wie ich Janne kennengelernt habe. Meine Frau und ich, wir träumen von einem Hof, auf dem wir irgendwann mal leben können und dann mit Tieren zusammen und den Tieren helfen und natürlich keine Nutztiere haben, sondern den Tieren ein Zuhause geben, in dem sie in Frieden und Sicherheit leben können. Und dann recherchiert man ja mal, wer gibt's denn sowas, macht es jemand? Und dabei ist meine Frau auf unter anderem SWR-Berichte gestoßen, aber auch auf eure Website und hat den Erlebnishof Gerhardsbrunn gefunden. Und wenn man da dahinter guckt und da mal sich durchklickt, dann kommt man auf den Janne. Jetzt, also ihr habt einen Hof, auf dem es Tiere gibt und mit denen lebt ihr zusammen, nicht um von denen irgendwas zu nehmen. Also ihr habt weder eine Milchwirtschaft noch eine Schlachterei, sondern bei euch leben Tiere.
Ja, genau. Also ich bin der Janne, ich bin 25 Jahre alt. Ich bin mit 19 Jahren bin ich auf den Erlebnishof nach Gerhardsbrunn gezogen. Das war alles ganz schön spontan und mittlerweile leben bei uns 14 verschiedene Tierarten. Und in Spitzenzeiten, also ich sag mal so in der Hochsaison im Sommer, wenn die ganzen Tierbabys da sind, zwischen 250 und 350 Tieren, um die wir uns kümmern.
Wow! Ihr
mit 25, what the heck?
Ihr habt gerade nicht gesehen, wie wir unsere Köpfe gestellt haben. Die Nina und ich und der Roman auch so, warte mal.
Mir fallen fast die Augen aus dem Kopf.
Was haben wir mit 25 gemacht?
So, ja.
Aber warte, ich kann mithalten. Nicht ganz. Soll ich jetzt mit den 800 Spinnen flexen? Lieber nicht.
Außer du hast sie alle gerettet von einem Spinnensexring.
Nein, ehrlich gesagt, habe ich sie finanziell ausgebeutet und einen Spinnensexring daraus gemacht.
Dann bist du kein gutes Beispiel an der Stelle. Sondern der Janne muss hinter dir aufräumen, wenn du jetzt einen Herzinfarkt gehabt hättest beim Baden. Ja. Weißt du, wie ich meine? Tatsächlich ist es so. Jetzt, die Staffel heißt, es war eine gute Idee. Und ich würde sagen, wir fangen gleich mal damit an. So, was hast du denn gemacht?
Also mein bester Freund und auch Chef, also ich bin tiermedizinischer Fachangestellter, arbeite noch in der Tierarztpraxis, weil irgendwie muss nebenbei. Man ja auch noch Geld verdienen.
Unglaublich.
Ja, anders geht das nicht. Und genau, der hatte damals den Hof gekauft für Freunde von ihm, das waren Amerikaner. Und die wollten dann so eine Mietkaufgeschichte machen und die wollten sich ja das umbauen. Das hat dann aber nicht so gut geklappt. Ich glaube, es waren 2 Jahre, sind die wieder ausgezogen und woanders hin. Und dann wollte er den Hof verkaufen.
Ihr seid in der Nähe von Kaiserslautern. Also war das damals auch mit den Kasernen noch so?
Ich glaube immer noch. Also hier sind ja schon viele stationiert auch.
Rammstein
unter anderem bekommen wir von denen halt auch immer sehr viele Tiere.
Okay.
Das ist auch immer so ein heikles Thema. Also gerade Kaninchen kommen ganz viele von dort immer. Die sind immer so 2-3 Jahre alt, wenn die wieder das Land verlassen. Ist echt ein schwieriges Thema. Also ja.
Und jetzt habt ihr einen sanierungsbedürftigen Hof übernommen.
Ja, also er hat den ja gehabt und wollte den dann wieder verkaufen. Und ich hatte dann aber gesagt, nee, das ist total schön und was man da draus machen könnte. Und ja, dann hat er dann gemeint, ja, aber wie willst du das machen oder wie sollen wir das denn machen? Zieh doch einfach erstmal ein und dann gucken wir mal, was wir draus machen. Und dann, ja, habe ich zu Hause zu meinen Eltern gesagt, also ich hatte das dienstags gesagt, habe ich gesagt, ich ziehe am Freitag nach Gerhardsbrunn. Da war dann erstmal jeder, wo ist denn eigentlich Gerhardsbrunn? Also man muss dazu sagen, in Gerhardsbrunn wohnen 150 Leute. Das heißt, es ist ein kleines Kaff.
Und was war deine erste Idee, wie man da irgendwie was draus machen kann?
Also meine erste Idee war ja eigentlich erstmal hierher ziehen und Tiere mitnehmen und ein paar Tiere halten und einfach auf dem Land leben und mal gucken. Aber natürlich war ja auch klar, irgendwie muss man Miete bezahlen, irgendwie muss man die Bank finanzieren. Die möchte natürlich ihr Geld haben. Mhm. Und dann hatten wir uns zusammen überlegt, also mein Chef, mein bester Freund, der Ingmar und ich, dass wir eine Katzenpension gründen. Weil das war immer so ein Ding, was in der Praxis oft gefragt wurde. Ja, wo kann ich denn meine Katzen mal hin in Urlaub bringen? Und genau, dann haben wir die eine Scheune angefangen zu renovieren. Also da war das Dach total abgestürzt und alles war halt alles total sanierungsbedürftig und einfach ein alter Heustall. Also nichts Wohnliches, genau.
Also, du dachtest, es wäre eine gute Idee, in einen Hof zu ziehen mit 19 Jahren, mit 3 Tagen Vorbereitungszeit, um eine Katzenpension zu gründen. Man muss dazu sagen, dieses Wort sanierungsbedürftig und kombiniert mit Hof ist natürlich etwas, wo Leute, die jetzt sich ein bisschen auskennen, da zucken die schon zusammen.
Und sehen eine Menge Arbeit vor sich.
Und sehen eine Menge Arbeit und Geld. Und jetzt kommt ja schon das Nächste. Ich war ja bei euch und ich kann das jetzt mal vorweg. Also, wir sind dort angekommen. Und dann siehst du diesen Mann, der irgendwie 4 Sachen gleichzeitig macht und dann erfährst du, ach ja, der arbeitet noch in der Tierarztpraxis und der macht das nie heute Nacht geschlafen, Alter, hatten wir um 4 Uhr nachts noch einen Einsatz und ah ja, da die Scheune, die mussten wir renovieren. Und es ist ja dann auch nicht so, dass ihr dann für alles irgendwie jetzt 1000 Handwerker kommen lässt, sondern ihr macht das ja auch ganz, ganz viele Sachen selber, was irgendwie geht.
Ja, genau. Also wir sind ja eine gemeinnützige GmbH mittlerweile. Das heißt, wir leben ja auch viel von Spenden und so. Und wir haben ganz viele Freunde und Bekannte und ehrenamtliche Helfer, die uns dann natürlich unterstützen. Und Familie und genau, also ohne das würde das natürlich gar nicht funktionieren. Das ist ganz klar.
Weißt du, was ich mich frag? Also nur damit die Leute relaten können. Bisher klingt es noch wie ein Hobby. Aber warum ist denn das wichtig?
Weil hier jeden Tag Tiere ankommen. Also 5 Minuten, bevor wir jetzt hier gerade zusammengeschaltet wurden, hat Sina Bescheid gesagt, dass vor dem Tor gerade 2 Katzen abgestellt wurden.
Das ist euer Tagesgeschäft. Das passiert wirklich daily, leider, dass Menschen ihre Tiere quasi schon aussetzen vor eurer Tür.
Abgestellt.
Und Sina ist deine Partnerin, ne?
Genau, ja. Sina ist meine Frau, ja. Also ganz am Anfang hießen wir Gnadenhof Gerhardsbrunn. Das haben wir aber ganz schön schnell wieder geändert, weil dieses Wort Gnadenhof einfach bedeutet hat, egal was man hat, egal was Gnade braucht, einfach alles dahin.
Ah.
Und um es davor so ein bisschen zu schützen, eben der Name Erlebnishof, weil das im ersten Moment auch nicht nach einem Tierheim aussieht oder nach einem Gnadenhof, sondern erstmal, es ist ein bisschen verdeckt. Genau.
Jetzt auch nochmal, ne, diese Katzenleute, die werden da nicht abgestellt, weil wir haben am Anfang Katzenpensionen, ich will die Katzen in Urlaub, sondern die werden abgestellt, um nicht mehr abgeholt zu werden.
Ja.
Ja, wie kam es denn überhaupt, dass die Pensionsidee dann zu einem Erlebnishof wurde?
Also hier in Gerhardsbrunn gab es, als wir hergekommen sind, ein kleines oder mittlerweile auch immer noch Katzenproblem. Das heißt, hier laufen sehr viele streunende Katzen rum, die eben nicht so wirklich einen Besitzer haben, irgendwo mitfressen, aber sich halt auch demnach vermehren und nicht kastriert wurden, weil man das ja teilweise auf dem Land auch ein bisschen anders gesehen hat. Das heißt, wir haben im ersten Jahr, als wir hierher gezogen sind, haben wir knapp 200 Katzen kastriert. Immer am Wochenende fallen gestellt, Katzen gefangen, Katzen kastriert.
Wahnsinn.
Und ja, da waren aber halt auch viele Katzen dabei, die eben schon trächtig sind, die man nicht mehr kastrieren konnte. So, und dann haben die halt ein Zimmer blockiert in unserer Katzenpension. Und mittlerweile ist es so, ich sag mal, 5% sind vielleicht mal Urlaubskatzen von Leuten, die hier eine Katze adoptiert haben. Und 95% der Katzen sind Tierschutzkatzen. Also ausgesetzt, abgegeben, Beschlagnahmungen, behördliche Wegnahmen.
Das mit dem Kastrieren auf dem Land, ne? Das ist ein Riesenproblem.
Ja, also wir haben letztes Jahr tatsächlich geschafft, 826 Katzen zu kastrieren. Bei uns im Landkreis und rundherum, weil das eigentlich was ist, ja. Sollte eigentlich
26, ja. Alter.
Jetzt hast du gesagt, also dein bester Freund, glaube ich, oder ne, mitbester Freund, der ist auch der Chef oder ist ein Tierarzt und jetzt dafür werdet ihr eigentlich nicht bezahlt.
Jein, also als Tierarzt darfst du deine Leistung nicht umsonst machen, auch nicht deinem besten Freund oder deiner Familie, weil du in dem Moment ja Steuerhinterzug machen würdest, weil du eine Leistung erbrachst, für die du keine Leistung nimmst. Genau, also jede Arbeit, die gemacht wird, also die ganz normal nach der GOT, wird abgerechnet, muss abgerechnet werden. Natürlich darf uns jeder Tierarzt am Ende des Jahres eine Spende zurückspenden.
Okay.
Verstehen wir.
Ja, genau.
Aber dann ist trotzdem die Steuer weggegangen.
Ja, also Geld ist sowieso weg, genau, ja. Also das ist ganz klar, ja.
Vielleicht noch ein, zwei Sachen zu dir, bevor wir nochmal tiefer eintauchen. Bist du besonders tierlieb oder woher kam so dieser...
Ja, dieser selbst aufopfernde Wille.
Ja.
Also ich weiß noch, ich war 6 Jahre alt und wir hatten draußen auf der Terrasse gesessen und ich glaube, ein Salamibrötchen gegessen. Und da habe ich gesagt, Mama, wo kommt denn eigentlich die Salami her? Ich habe das nicht so verstanden. Und da hat die Mama gesagt, ja, das war mal ein Tier, ne? Das ist halt geschlachtet worden. Da habe ich gesagt, hä, wie? Warum esse ich das denn? Also ich war total entsetzt, warum ich da was esse. Und ich war so, ja, aber das hat doch Augen und das fühlt doch was. Warum essen wir das denn? Und ja, ab dem Tag habe ich kein Fleisch mehr gegessen.
Krass.
Und bin dann ins nächstgelegene Tierheim gegangen und habe dann tatsächlich mit 7 Jahren jedes Wochenende im Tierheim hier in Homburg in der Nähe gearbeitet. Bis ich 16, 17 Jahre alt war und dann hier mein eigenes Ding hatte.
Das ist eine der crazysten Stories, die ich je gehört habe und auch eine der schönsten zugleich, dass jemand sich schon so früh so empathisch für andere Wesen interessiert, habe ich, glaube ich, noch nie gehört. Wirklich, ich bin gerade richtig geflasht.
Eigentlich ist es tatsächlich andersrum. Die allermeisten Kinder reagieren so, wenn du ihnen sagst, das hier ist das hier.
Aber wir machen halt eine Bärchenwurst draus.
Wir machen es nicht, wir machen es nicht. Wir thematisieren es nicht, wir zeigen es vor allem nicht, wir reden nicht drüber. Solange bis das Kind dann alt genug ist, um das eben selber für sich zu trennen.
So, ne? Und deswegen sind wir ja auch so ein bisschen da.
Genau, da kommen wir jetzt auch noch gleich auf diese Unterschiede, vielleicht auch, was ist Erlebnishof, was ist Gnadenhof, was ist Tierheim. Jetzt ist es aber schon, also die Entscheidung erstmal zu treffen, das zu verstehen mit 6, ist das eine. Dabei zu bleiben mein Leben lang ist dann nochmal das andere. Wir wollen jetzt nicht zu sehr darauf eingehen, aber das ist ja auch mit Gleichaltrigen oder so. Hey, die allermeisten wollen ihren Geburtstag bei McDonald's feiern oder wollen irgendwie zu einem Burger King oder irgendein anderes Fastfood-Ding oder so. Wie ging es dir da? Hattest du da manchmal das Gefühl, dass du da außen vor bist dann? Oder, und wie hast du das für dich geklärt?
Ja, emotional? Gute Frage. Ganz klar. Also ich glaube, früher war das ja einfach noch ein ganz anderes Thema. So, vegetarisch, okay, das sind total wenige Menschen mittlerweile. Ja, wir sehen es ja überall, was es für Lebensmittel mittlerweile gibt. Und das ist ja eigentlich gar kein Problem mehr. Und auch in meiner Familie war es eigentlich nie ein Problem. Also meine Mama und meine Schwester haben auch direkt mitgezogen.
Wow,
der Papa war immer mal so ein Sonntags-Bratwurstesser auf dem Fußballplatz. Aber zu Hause hat er halt eh nichts mehr bekommen. Also von daher.
Gar nichts mehr.
Hätte er ja selber kochen müssen.
Genau. Und ich war auch nie so militant oder so. Also jeder soll entscheiden, was er für richtig empfindet. Aber ich finde einfach immer wichtig, dass man weiß, was man tut oder dass man weiß, was man isst. Und wenn man das mit sich selber vereinbaren kann, dann ist das für mich auch völlig in Ordnung. Aber was ich nicht damit vereinbaren kann, ist, dass man es einfach nicht weiß und dann irgendwelche dummen Sprüche macht, wo ich dann denke, ja, alles klar.
Da haben wir ja alle möglichen Sprüche durch. Das sparen wir uns heute, sonst kommen wir nicht voran. Jetzt Hast du was gefunden, was ja auch für diesen Lifestyle, den du jetzt hast, ich sag bewusst Lifestyle, weil das ist nicht ein Job, sondern das ist ein Lebensstil. Ja. Und du hast eine Partnerin in Crime sozusagen gefunden. Und du hast auch schon gesagt, das ist nämlich die liebe Sina, die wir auch kennengelernt haben. Also nochmal, ne, ihr zwei seid... Also das ist ja fast schon unerträglich, wie krass ihr seid, so wirklich. Ja. Weil du kommst da an, die sind gut gelaunt, die sehen gut aus, die haben Zeit. Also die geben dir das Gefühl, als hätten sie Zeit und das haben sie sicher nicht. Nee. Und das ist wirklich beeindruckend. Magst du ein, zwei Sachen zu Sina sagen? Warum macht die da mit?
Ja, Sina ist super, also... Ich könnte mir keiner bessere vorstellen. Also Sina ist einfach,
die beste. Stand ja auch eines Tages vorm Tor.
Tatsächlich, also ich habe immer gesagt, irgendwann muss die passende Frau kommen, die sich einfach in mein Bett legt. Und meine Frau war die beste Freundin von meiner Schwester. Die haben sich, also Sina kommt aus Mainz, schon. Das heißt ja auch hier nicht so aus der Nähe. Und die haben sich in Reiterferien kennengelernt. Und ja, immer wenn Sina dann bei meiner Schwester zu Besuch war, war dann immer, ja komm, wir fahren mal auf den Hof, weil da sind ja auch die Pferde und so und da kommen wir mal vorbei. Und irgendwann hat sich Sina abends in mein Bett gelegt. Und ich war erst so, ist irgendwas passiert oder habt ihr euch gestritten oder was ist los? Also ich habe jetzt gar nicht so geschnallt. Genau, sie war so, ich bin wegen dir da. Und dann war ich so, cool.
Trifft sich gut. Wir haben wahrscheinlich 12 Minuten, bevor wir die nächsten Katzen kastrieren müssen. Ich hoffe, du kannst Blut sehen. Weil das ist nämlich jetzt ein bisschen das Ding. Wir haben auch das jetzt angekündigt als, es wird ein Happy End oder so. Aber die Wahrheit ist, das, was ihr macht, ist hart. Das, was ihr macht, ist hart. Wir werden auch Geschichten hören und ich kann es aus eigener Erfahrung auch sagen, also bei Hofleben, ne? Bei mir wird ja oft vorgeworfen, dass ich schimpfe auf die Bauern oder auf das oder das. Landwirtschaft, oder also wenn man jetzt Landwirtschaft, sogar ohne Tier oder wie auch immer, es ist so hart, das sind 7 Tage, das absolut, ist immer wieder, das ist eine Arbeit, die immer und immer wieder anfällt. Es gibt kein...
Es endet nie.
Du hast 240 Tiere gesagt, 240 Mal essen, zweimal am Tag wahrscheinlich oder so, also...
240 mal sauber machen, 240 mal irgendwie auch Aufmerksamkeit schenken, 240 mal gucken, ob alles okay ist und du hast ja noch ein eigenes Leben und ihr habt ja auch ein gemeinsames Kind zusammen, was vielleicht ebenfalls relativ viel Aufmerksamkeit braucht. Also was ich so bemerkenswert finde, ist, wenn man einer Tätigkeit nachgeht, die niemals endet, wie wir das gerade beschrieben haben, und es schafft, währenddessen das zu genießen, was man tut. Weil sonst hat man ja oft im Kopf dieses, okay, wenn ich fertig bin, dann. Aber es gibt kein, wenn ich fertig bin. Und ihr strahlt es irgendwie aus, dass ihr das Sein genießt. Und das ist etwas...
Ey, aber da sagst diese du Energie. Was, Nina. Da sagst du was. Ja. Wenn, dann. Diese Denke, ich erwische mich selbst ganz oft dabei. Und es gibt super viele Leute, die so denken, wenn ich erstmal das gemacht habe, dann wird alles besser in meinem Leben. Verabschiedet euch mal von dem Gedanken. Das Leben ist...
Ist
genau das. Und es gibt kein Wenn, dann. Und das... Das ist auch wieder ein schönes Learning.
Dann machen wir mal die Begriffsklärung so. Jetzt hast du gesagt Erlebnishof. Was ist denn der Unterschied? Wieso seid ihr kein Tierheim? Wieso seid ihr kein, weiß ich nicht, Lebendhof oder ein Gnadenhof?
Ja, es ist so eine Mischung aus beidem. Also wir haben den Lebenshof. Das heißt, das sind Tiere, die wirklich zu uns kommen und bei uns bleiben. Bis zum letzten Tag. Ja, also zum Beispiel alte Ponys, unsere Esel, so wo feste Herdenstrukturen sind. Dann haben wir aber auch noch eine tierheimähnliche Einrichtung. Also so heißt es im Gesetz, ne? Also wir haben den Paragraph 11, bedeutet, dass wir Tiere aufnehmen, pflegen und wieder weitervermitteln. Darunter fallen die Katzen, die Hunde, Kaninchen, Meerschweinchen, mittlerweile auch ein paar Großtiere, dass wir eben auch mal die Möglichkeit haben, ein Pferd aufzunehmen.
Okay, und jetzt seid ihr auf das Wort Erlebnishof gekommen.
Genau. Wir hatten Freunde, die haben gesagt, ey, könnt ihr mal einen Kindergeburtstag vielleicht für unser Kind machen? Mhm. Da habe ich gesagt, warum nicht? Kriegen wir schon auch irgendwie hin. Also meine Mama ist Erzieherin, von daher hat mir da schon früh immer viele Sachen mitbekommen. Und dann haben wir mal den ersten Kindergeburtstag gemacht. Und da war uns klar, irgendwie hat es was mit Erlebnis zu tun und Leben zu tun und Erleben zu tun. Und daraus wurde dann irgendwie der Erlebnishof. Das heißt, auch dafür haben wir den Paragraph 11 nach dem Tierschutzgesetz für zur Schaustellen von Tieren.
Das ist so interessant, um was für organisatorischen und bürokratischen Stempel man sich da kümmert. Ja, das ahnt ja kein Mensch. Ich denke, man kauft so einen Hof, ist ein guter Mensch, holt die Tiere her, kümmert sich um die und der Laden läuft. Aber nein.
Nein, das stimmt.
Wie viele Tiere werden denn in Deutschland ausgesetzt? Vielleicht, damit wir mal einen Blick für das Problem kriegen, weil für einige scheint es nicht greifbar zu sein.
Also eine Zahl kann ich da nicht nennen. Ich weiß aber, dass es in den letzten Jahren deutlich nach oben geht. Also wir hatten die ganzen Corona-Tiere, die werden jetzt so 4-5 Jahre alt. Da werden die ersten krank, da kriegen die ersten die finanziellen Probleme. Auch die GOT bei den Tierärzten ist teurer geworden. Das merken wir, also das ist ein ganz großer Faktor.
Bei GOT vielen ist Leuten diese Gebührenverordnung? Einfach, oder
genau, was ist Gebührenverordnung für Tierärzte.
Okay.
Genau, und das Problem ist einfach, dass die Leute, ja auch, ich verstehe das, finanzielle Schwierigkeiten haben, dann aber auch ja nicht darüber reden möchten, offen und sagen möchten, ich brauche gerade Hilfe, und werden die Tiere irgendwo abgestellt, was uns das dann aber auch oft schwierig macht, weil wir keine Vorgeschichte haben, weil wir vielleicht manche Untersuchungen doppelt machen müssen. Und also es wird auf jeden Fall viel, viel mehr, aber ich kann dir leider gar keine Zahlen nennen. Ich glaube, okay, die will ich auch gar nicht wissen.
Ich habe nur gedacht, dass du es vielleicht mir jetzt eine richtig fette
Zahl umgebracht. Also was ich gerade heute nochmal gelesen habe, wir haben zurzeit 1,5 Millionen unkastrierte Straßenkatzen in Deutschland.
Boah.
Ja, und wenn wir jetzt sagen, die Hälfte sind Mädels, da bekommt jede Katze, sagen wir mal, nur 2 Babys und das Ganze 2-mal im Jahr, wissen wir, wie das nächstes Jahr und übernächstes Jahr und übernächstes Jahr wieder aussieht.
Deswegen dürfen die Waschbären auch nur im Gehege gehalten werden, weil es ähnlich schnell mit der Vermehrung klappt, ne?
Genau, das ist auch ein Thema. Da kämpfen wir auch drum, dass die auch kastriert werden dürfen. Dadurch, dass es aber ein Wildtier ist, darf man die nicht einfach kastrieren und wieder rauslassen, weil uns keine Studie sagen kann, dass das Wildtier dann draußen überleben kann.
Ich verstehe.
Sehr kompliziert.
Gibt es denn manchmal auch Leute, die vielleicht einen Brief dazu schreiben, wo ihr schon einen Namen von einem Tier habt? Oder gebt ihr den Tieren Namen, wenn sie bei euch ankommen? Und dann vielleicht auch, welches Tier ist dir besonders ans Herz gewachsen?
Also es ist wirklich ganz unterschiedlich, aus welchen Gründen sich die Leute bei uns melden. Und auch da merkt man einfach, manchen Leuten fällt der Schritt total schwer. Und wir wissen, es geht gerade nicht anders. Und wir finden mit denen zusammen eine Lösung. Dann gibt es aber auch Leute, denen ist es scheißegal.
Boah.
Denen ist scheißegal, wie krank das Tier ist. Denen ist scheißegal, was wir jetzt damit für Probleme haben. Diese Tiere kriegen bei uns eigentlich immer ein neuer Name. Wenn wir wissen, das war ein geliebtes Tier, was einen geliebten Namen hat, das darf den Namen auch gern behalten.
Ja.
Oh, was für ein schöner Gedanke, dass ihr sagt, also wir geben euch einen neuen Namen, weil jetzt
beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Ja, beginnt ein neuer Lebensabschnitt.
Genau, ja. Ja, also zum Beispiel der Gary.
Der Gary.
Der Gary. Unser ältestes Pony, der ist jetzt 38 Jahre alt.
Boah.
Der kam vor 5 Jahren zu uns. Der hat mindestens 15 Jahre in einem Garten gestanden, in so einem Hinterhofgarten. Wurde mal fürs Kind angeschafft, so ein Pony. Und wurde 15 Jahre alleine gehalten. Hatte nur so einen kleinen Schuppen, in dem es gelebt hat. Durfte auch mal in den Garten. Und hat dann aber nachweislich die letzten 5 Jahre mit einem Feuerwehrschlauch um die Beine gefesselt im Garten gestanden.
Oh nein.
Die Hufe, also wir müssen ja bei einem Pferd alle 5, 6 bis 8 Wochen die Hufe schneiden, weil die sonst zu lang werden. Bei dem Gary waren die Hufe 4-mal rund gewachsen. Also sie haben sich schon so umschlagen. Wie wenn dein Fuß komplett rund wächst und du gar nicht mehr stehen kannst.
Oh, wie so ein Ballenfuß.
Genau, ja.
Stell dir vor, dein Zehennagel wächst einfach immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter und immer weiter. Und du kannst ihn nicht schneiden, so.
Dass der Gary gar nicht mehr laufen konnte. Und wir mussten den Gary dann mit, weiß gar nicht, 8 Leuten mit einer Wolldecke drunter in den Pferdeanhänger heben. Also wir haben oft Momente, wo wir auch zweifeln. Ne?
Und dann kommt er zu euch, jetzt kümmert ihr euch drum.
Also der Gary war damals 32.
Krass.
Also wussten wir auch ziemlich genau, weil Pferde haben meistens auch einen Pass.
Also Papiere hatten die Leute, die haben den zwar aber halt im Hinterhof gehalten, im Schuppen.
Ja, aber sie waren immer noch der Meinung, sie haben ihn gut gehalten. Und sie haben ihn auch. Also war jetzt nicht so, dass ich hin bin und gesagt habe, ey, guck mal, das ist echt scheiße, was ihr da macht, könnt ihr mir den jetzt geben, weil... Und da haben die Leute dich gemacht. Ich bin da hingegangen und habe gesagt, oh, guckt euch den mal an, wie alt der schon ist. Der stirbt bestimmt bald und wisst ihr, wie das dann mit der Entsorgung ist und so. Das ist ja ein Riesenaufwand. Ich könnte euch jetzt anbieten, den mitzuholen.
Boah,
das
du musst
war
den
einzige...
quasi noch verkaufen, die gute Idee.
Ja, genau.
Heißt das bei Tieren wirklich Entsorgung?
Tiere sind nur eine Sache.
Also es ist ein Kadaverentsorgung, genau.
Ist das auch der Gedanke, der euch, wie soll ich sagen, immer weitermachen lässt? Weil ich stelle mir das, ich habe mir zum Beispiel eure Instagram-Stories angeschaut und ich kenne die Tiere ja nicht persönlich. Und den Abschied von manchen Tieren zu sehen, hat mir eben schon die Tränen in die Augen getrieben. Ich habe radikal einfach geflennt am Schreibtisch. Und wie schafft ihr das, trotzdem so positiv zu sein? Ist es dieser Gedanke... Wenigstens haben die noch ein paar schöne Tage, Monate, Wochen? Oder was ist in euch der Antrieb, durchzuhalten?
Ja, also gerade die Lola, die kam wirklich zu uns mit so einem ganz trüben Blick. Die war kaum stehfähig, die war total abgemagert und ist nochmal richtig aufgeblüht. Die hat einen ganz anderen Blick gehabt. Und wir sind mittags auf die Wiese gekommen und sie konnte einfach nicht mehr aufstehen. Und wir wussten, okay, es geht nicht mehr, es ist vorbei, wir können nichts mehr machen. Und erstens die Gewissheit zu haben, dass man wirklich alles probiert hat und man kann es gerade nicht ändern. Und das Einzige, was man machen kann, ist eben das Tier zu erlösen, was man ja zum Glück in der Tiermedizin machen kann. Das ist schon immer sehr wichtig dabei. Und wichtig ist es auch einfach zu wissen, okay, sie hat nochmal eine schöne Zeit gehabt und wir sind jetzt an dem Punkt. Also schlimmer ist es für uns, wenn unsere Hilfe zu spät kommt, dass die Tiere diese Kurve gar nicht mehr kriegen. Dass wir kämpfen, wirklich nachts steht das Babyphone bei dem Tier. Ich renne dreimal nachts runter, gucke, ob die Infusion läuft, gucke alles Mögliche. Und dann verstirbt das Tier und du denkst, scheiße, wäre es vielleicht einen Tag früher gekommen oder hätten wir es einen Tag früher entdeckt oder hätte es jemand einen Tag früher gemeldet oder keine Ahnung was, dann würde das Tier zu 100% noch leben. Oh. Das sind schon die Fälle, da braucht man manchmal auch einen guten Psychologe. Das ist einfach so.
Die Geschichte, die mich auch fertig gemacht hat, die jetzt erst vor kurzem, ja, wo das mit den zwei Kaltblütern, mit den großen Pferden, die Kutschepferde waren.
Da habe ich geheult eben. Ja,
das, bitte erzähl. Ja, das war schon krass. Es war für mich auch da ein Fall, der war absolut in Ordnung. Also Max und Moritz sind zu uns gekommen als zwei große Kaltblüter. Habe ich auch ehrlich gesagt in einem vielleicht ein bisschen unüberlegten Moment zugesagt, weil es wurde keiner gefunden, der die Pferde mit einem Esel nehmen kann, weil diese zwei Pferde eben noch einen Esel im Gepäck hatten.
Und geil, was ein Trio. Okay,
wir sind die einzigen gerade irgendwie, die Esel und Pferde zusammen haben und das wird ja eigentlich schon passen. Aber ich weiß noch genau, als die hier angekommen sind und diese zwei riesen Kaltblüter kamen da raus und Max hat eine Tonne, Moritz hat 900 Kilo.
Überleg
ich
mal.
Da schon so, oh Gott, was habe ich denn da eigentlich gemacht?
Und ganz kurz,
zwei Pferde,
ganz kurz, wo kamen die her? Also was haben die davor gemacht? Weil das eine ist, okay, Leute schaffen sich ein Tier an und können später Tierarztrechnung nicht bezahlen oder so. Aber es geht ja auch um Tiere, die benutzt wurden vorher von uns.
Also sie waren wohl ganz früher erstmal im Wald, also haben Waldarbeit gemacht.
Für Baumstämme als
Holzrücker.
Genau.
Ja,
okay.
Ja. Dann ging es vor die Kutsche, haben da ganz viel gearbeitet.
In Bayern kennen wir die als Brauereipferde.
Brauerei?
Ja. Die schon von alleine aussehen wie Markus Rühl.
Ja, genau.
Die sehen aus wie genau. Aber warum Brauereipferde?
Weil sie
diese Brauereiwägen ziehen. Diese großen Wägen.
Okay.
Und wurden dann getauscht, glaube ich, gegen ein Auto.
Und die haben zu zweit nebeneinander gestanden eigentlich.
Ich glaube, es waren 2 Jahre neben einem super Katzenschutzverein gestanden.
Jahrzehnte, so gefühlt.
Ja, die dann nach 2 Jahren gesagt haben, nee, wir können uns das nicht mehr angucken. Die haben oft wenig Wasser, die haben wenig Futter, die stehen auf kleinstem Raum.
Oh Gott.
Man hat den auch in den Augen angesehen. Also man muss die Bilder eigentlich sehen, um zu sehen, wie die aussahen, als sie zu uns kamen und wie sie mittlerweile aussehen. Und das waren Zwillinge. Also es war auch wirklich, wenn die auf unserem Paddock gestanden haben und der eine hat irgendwie hinterm Zelt gestanden und der andere hat es nicht gesehen. Da war eine Schreierei, da ist eine Panik ausgebrochen. Also ich konnte auch niemals mit einem Pferd von denen woanders hin. Und das war auch unsere größte Sorge, wenn einer von den beiden mal stirbt. Was passiert mit dem anderen? Also das ist auch immer noch so ein bisschen Thema, weil man es dem Moritz schon noch anmerkt, dass der Max nicht mehr da ist.
Na klar, das war sein Lebenspartner, sein Bruder, sein alles. Also
ja. Und das war auch das Schlimmste an dem Abend, als wir den Max gehen lassen mussten. Und wichtig ist es auch da immer, man macht es in einer Herde und eine Herde oder eine Tierherde, die weiß, was abgeht. Also die verstehen das ganz genau. Für mich ist es halt auch immer schwierig, ich bin dabei, er kennt mich, er vertraut mir und die Entscheidung dann auch zu treffen, also mit meinem besten Freund zusammen zu sagen, okay, jetzt ist der Punkt und wir machen das jetzt, das ist schon ziemlich krass. Und danach zu sehen, wie die Tiere drauf reagieren, als er dann da tot auf dem Boden liegt, das sind schon Bilder, die hat man immer im Kopf und das gehört auch dazu und es ist auch wichtig, das zu sehen, aber es beschäftigt schon, ja.
Jetzt hast du gerade gesagt, was mich halt nicht loslässt, weil wir es halt milliardenmal machen, jedes Jahr. Mhm. Weißt du, Tiere wissen ganz genau, was passiert. Die wissen, was ein Schlachthof ist. Ich war dabei beim Schlachten. Ich habe gesehen, dass sie sehen, was als nächstes passieren wird. Und dann lassen wir ihnen nicht diese Möglichkeit, sich vielleicht noch zu verabschieden, was man ja hofft, so wenn er noch da bleibt und sie alle einmal hingehen, schnuffeln, dass man dann vielleicht so, sie nehmen nicht Abschied auf die Art, vielleicht wie wir es tun, aber dass sie...
Ja, doch. Also sie verstehen es. Sie verstehen es. Weil der Moritz hat sich erst zweimal hin, hat noch zweimal wirklich ihn angestupst und wirklich überprüft, ob das so ist. Und dann hat er sich aber umgedreht Und es war okay. Und er ist nicht mehr hingegangen. Also bis am nächsten Morgen, er ist nicht mehr hingegangen. Und das war okay. Er ist dann raus. Also wir hatten ihn ja dann rausgeholt. Und es war okay. Er hat nicht mehr gerufen. Er hat nicht gesucht. Krass. Er hat es verstanden. Und das
krass,
ist halt
ja, die verstehen
so
das.
Wichtig. Aber ja, das sind schon sehr krasse Momente.
Wenn wir jetzt weinen, ist vielleicht jetzt trotzdem nochmal der richtige Zeitpunkt, darüber nachzudenken, wie wir konsumieren, wie wir leben, ob wir Teil davon sein wollen, dass das industrialisiert jeden Tag so oft passiert. Ich habe es ja gerade noch gesagt, die nehmen nicht so Abschied wie wir, aber wir hatten den Fall, wo ein Bekannter Suizid begangen hat und der Hund hat die ganze Zeit gebellt und gejault, weil der nicht mehr nach Hause gekommen ist. Und dann ist die Familie eben losgegangen, um zu suchen. Und sie haben ihn gefunden in einem Waldstück und sie haben dem Hund die Möglichkeit gegeben, an ihm zu riechen. Was der Hund getan hat, und er hat danach nie wieder gejault.
Ja.
Also er wusste, er kommt nicht mehr nach Hause.
Ich glaube, das ist sehr wichtig. Es ist sogar etwas, was ich mal meinem Bruder gesagt habe, sollte mir aus irgendwelchen Gründen was zustoßen vor riech meinem Hund. Nee, riech an mir. Nein, aber zeig meinem Hund nochmal, was abging, damit der die Chance hat, loszulassen. Also, weil die verstehen das. Das ist auch eine Seele.
Krass.
Es ist
okay, an der Stelle jetzt, wenn ihr noch da seid, wir haben euch gesagt, das wird besser als Politik. Jetzt will ich gleich eine harte Überleitung zu dem machen, nämlich wie zum Teufel finanziert man das?
Ja.
Also ihr müsst ja enorme Kosten zu stemmen haben, nicht nur für Futter, Medikamente, also das kostet ja alles. Was macht ihr? Wie kriegt ihr das hin?
Darf man vielleicht sogar fragen, was für eine Summe Fixkosten im Monat bezüglich des Hofs auf euch zukommen?
Also ich bin da ganz offen. Also wir sind ja eine gemeinnützige GmbH, das heißt wir sind spendenbasiert, aber eben auch diese ganzen Programme, die wir machen. Eselwanderung, Kindergeburtstage, Ferienprogramm. Diese Sachen, die kosten Geld, also dafür zahlen die Leute etwas. Uns ist aber immer ganz wichtig zu sagen, keiner wird bei uns ausgeschlossen, wenn er sich das nicht leisten kann. Wir machen zum Beispiel 15 Plätze Ferienprogramm für Kinder und meistens 3 bis 5 sind auf jeden Fall dabei, die zahlen die Hälfte oder die zahlen gar nichts und die machen auch mit. Ja, also das Leben soll fair sein. Das ist immer so ein bisschen unser Ding, wo wir sagen, wir wollen es einfach jedem ermöglichen. Deswegen ist auch die Sonntagswanderung, die wir hier machen, mit danach Kaffee und Kuchen, da steht nur eine Spendendose. Ich weiß nie, was da drin ist. Also an dem einen Tag denkt man auch, cool, das war jetzt echt gut. Manchmal denkt man auch, okay, finanziell war es jetzt heute nicht gut, aber es war eine coole Wanderung und alles war super. Das ist ganz, ganz wichtig. Deswegen mit den Fixkosten ist es einfach schwierig zu sagen, weil, ja, natürlich haben wir Heu, Mieten und sowas, das können wir einkalkulieren, das können wir planen. Da sind wir immer bei 4.000 bis 5.000 Euro im Monat. Wenn wir dann aber eine Tierarztrechnung haben, zum Beispiel von Leuten, die sich jetzt gerade das Tier nicht mehr leisten können, das Tier in der Tierklinik sitzt und wir die Kosten dafür übernehmen, sind das mal ganz schnell on top 3.000 bis 5.000 Euro mehr.
Ja.
Das heißt, wenn dann so ein Fall ist, müssen wir uns dann schon oft überlegen, okay, was ist im nächsten Monat geplant? Okay, wir haben da vielleicht noch 2, 3 Tage Zeit. Machen wir da nochmal ein Programm? Machen wir einen St. Martins-Umzug? Machen wir hier irgendwas? Um irgendwie nochmal Leute zu sagen, ey, wir sind da, wir brauchen euch, wir brauchen eure Hilfe. Und auch da haben wir mittlerweile wirklich durch die Patenschaften auch und durch die Leute, die uns kennen und wir wissen, jetzt haben wir gerade ein bisschen Futternot, unterstützt uns, wir haben eine Amazon-Liste oder sonst irgendwas zu helfen. Genau, findet man auf der Homepage unter Spenden. Also da ist unser Spendenkonto oder unser Amazon-Ding. Aber ihr könnt euch bei der Amazon-Liste auch gerne einfach immer nur angucken, was da so drauf ist und könnt es dann auch gern irgendwie bei euch in der Nähe kaufen, uns schicken oder vorbeibringen oder so.
Oder von den anderen großen Versandhändlern.
Ja, das geht auch, ganz klar.
Voll gut.
Und die Website ist
erlebnishof-gerhardsbronn.de.
Ja, nur falls jetzt jemand direkt losgoogeln möchte, dann könnt ihr gucken.
Das ist, also ohne das wird es überhaupt nicht funktionieren.
Leute, wenn ihr Bock habt, wenn ihr einen Euro übrig habt, Erlebnishof Gerhardsbronn, da macht ihr keinen Fehler. Ihr könnt es, also ihr könnt die Website finden online, ihr könnt auch, weiß ich nicht, auf mein Profil gehen, Erlebnishof Gerhardsbronn oder einfach eingeben auf Instagram.
Oder ihr kommt vorbei, sagt uns vorher Bescheid. Das finde ich auch mal ganz wichtig.
Ich finde es so krass, dass ihr, obwohl ihr in dieser Position seid, dass ihr so viel arbeitet, trotzdem noch sagt, wir versuchen eine Gegenleistung für das zu bringen, weil wenn Leute etwas geben. Also das ist ja, weißt du, das ist
ja, ihr habt einen Nobelpreis verdient. Also
so krass.
Und vor allen Dingen, dass ihr darauf achtet, dass die Leute, die nicht können, halt trotzdem, also finanziell nicht können, trotzdem mitmachen dürfen. So, da fühle ich mich so ein bisschen wie bei uns. So, hier darf auch jeder mitmachen. Das ist schön. Und genau. Es ist schön, dass ihr alle da seid.
Ja,
ja, Deswegen auch nicht immer wir sind die Tollen, sondern alle, die uns unterstützen. Ne? Also wir leiten das vielleicht und wir hatten die Idee, aber alle, die irgendwie für uns da sind, sei es der gute Freund, der mir mal zuhört, ja, wenn hier irgendwas blöd gelaufen ist oder keine Ahnung, also man hat einfach tolle Menschen.
Habt ihr jemanden, der euch seelisch versorgt in den wichtigsten Momenten?
Also ich habe einen Psychologe, wo ich regelmäßig hingehe. Finde ich auch immer ganz gut, da offen drüber zu reden. Also ich habe in meinem Leben schon mal gemerkt, dass ich an meine Grenzen gekommen bin. Und da gab es einen Punkt, wo ich sage, okay, so geht's nicht weiter. Ich muss da jetzt mal gucken, wie ich das wieder irgendwie richtig hinkriege.
Ganz stark.
Ja.
Und was man auch noch dazu sagen muss, meine Frau studiert Psychologie. Das heißt, die wird an allen von uns wahrscheinlich irgendwann mal ihr Doktor machen müssen. Aber also braucht man auf jeden Fall.
Ich will gar nicht so viel drauf eingehen, nur weil du jetzt gesagt hast, du findest es wichtig, da offen drüber zu sprechen. Das sind ja schon auch immer traumatisierende Geschichten so. Also der einzige Weg, sich nicht traumatisieren zu lassen, wie jetzt Tierärzte oder auch Mediziner oder Sanis das ja eigentlich schaffen, ist, also dass nicht unbedingt jedes Tier eine persönliche Geschichte oder jeder Patient eine persönliche Geschichte hat, sondern dass mein Patient, an dem arbeite ich jetzt, weil sonst werde ich ja verrückt. Aber bei dir ist es ja schon so, dass das an deiner Seele zieht. Also darf ich fragen, was ist so das Thema? Hast du Angststörungen? Merkst du da was? Ist
das PTBS? Genau, also das war immer sowas, wo ich gedacht habe, ach, so, keine Ahnung, wenn Leute irgendwie von Burnout erzählen, kriege ich ja nicht, habe ja eh viel zu viel zu tun, so, ne? Und irgendwann habe ich dann gemerkt, bei ganz banalen Dingen im Leben, einkaufen, sonst irgendwo, habe ich Panikattacken bekommen. Ich konnte das aber am Anfang gar nicht so sortieren, weil ich, was ist das denn jetzt? Und ich kann mir ja unseren Körper jetzt auch so aus der Tiermedizin so ein bisschen erklären, was, keine Ahnung, also da habe ich irgendwann gemerkt, okay, irgendwas stimmt nicht, ich brauche da jetzt was. Und ich hatte da immer schon eine Telefonnummer von einer, die hier mal auf einer Eselwanderung war, die ist Psychologin und die hat gesagt, Janne, wenn du mal irgendwann Hilfe brauchst, ruf mich an. Und ich habe die Theresa ziemlich schnell angerufen und habe gesagt, Theresa, ich glaube, jetzt ist es soweit. Und das war auch ganz wichtig, dass ich dann die Hilfe angenommen habe, um einfach zu verstehen, durch was entsteht denn so eine Panikattacke und wie passiert das denn überhaupt und was will mir der Körper eigentlich nur sagen. Und ja, ich habe da schon immer offen drüber gesprochen, auch mit Freunden und hier auf dem Hof und auch mal bei Instagram und so. Und wie viele Leute da auch auf mich zugekommen sind, gesagt haben, ey krass, und wie du das jetzt sagst und dass du zum Psychologe gehst. Und ich sage, ja, es darf halt kein Tabuthema sein. Und ich bin irgendwo auch froh, dass ich das mittlerweile habe, weil ich merke immer, wann es wieder Zeit ist, irgendwie irgendwas anders zu machen.
Panikattacken sind, glaube ich, ein Thema, da triffst du hier natürlich auf super offene Ohren, weil das schon auch relativ häufig eine der Sachen ist, die du halt nicht ignorieren kannst. Also du kannst also noch leichter Trauer eine Zeit lang ignorieren oder irgendwas anderes, aber das haut dich halt in dem Moment so raus, dass du, ja, du musst das Auto anhalten. So, es wird halt schwierig gerade.
Ja, genau. Ja.
Und danke, dass du darüber redest. Für Leute, wenn ihr das jetzt hört und so, ne, ihr seid sicher nicht allein. Würdest du sagen, dass du Mittel und Wege gefunden hast mittlerweile, das nicht nur, jetzt du sagst ja, okay, wenn das kommt, weiß ich bin schon ein bisschen drüber. Aber gehst du heute auch anders um damit? Also kannst du die Panikattacke selber auch anders sehen heute? Oder nimmt die dich, dich immer noch so komplett vom...
Okay. Nee, also ich habe die komplett unter Kontrolle. Also es ist gar nicht mehr so, dass ich sage, oh, ich muss jetzt, nee, scheiße. Ne? Ich weiß auch, okay, schön, dass du da bist, Panikattacke. Ich überlege mal, was war die Tage, woran, was kann das gerade sein? Danke, dass du da bist. Ich mache mir jetzt auch gerade Gedanken darüber. Aber ich komme da jetzt gerade klar. Ne? Also ist schön, wenn du gleich wieder gehst, aber das ziehen wir jetzt gemeinsam durch und dann passt das auch.
Hammer, Mann, wirklich, ey, vielen, vielen Dank, dass du das geteilt hast hier.
Ich bin nur ganz geflasht, dass er erst 25 ist.
Der Typ ist der, 25? Das ist der Hammer. Ich hasse
den. Der kann schon so alt schon mit 25.
Du, ihr müsst, das ist ja, jetzt seht ihr den nur reden. Ihr müsst den sehen mit einem Baby in der Hand, eine Katze rechts, irgendwie so.
Noch ein Pferd an der Leine, an der Anzüge.
Ah ja, wir gehen jetzt mal zu den Kühen runter, so, weißt du? Und also, du denkst dir so, wieso ist er nicht gestresst? Wieso bin ich so gestresst? So, weißt du? Wie so, oh, mein Video lädt nicht hoch. Ah, so, weißt du?
Ja.
Aber die Situation habe ich auch. Alles gut. Also, das ist, das gehört dazu.
Ja, aber du bist schon. Also, du bist da schon inspirierend. Kannst du uns vielleicht einen kurzen Überblick geben? Was gibt's alles an Tieren so? Also, was ist gerade alles da? Was für Tiere gibt's alle? Und vielleicht auch noch eine Sache dazu. Danach sagst du uns, welche dieser Tiere warten gerade auf einen neuen Papa oder eine neue Mama?
Also ich hatte ja schon mal gesagt, wir haben 14 Tierarten. Das heißt, wir haben die Esel, die Pferde, die Kühe, also Rinder. Dann haben wir Hunde, Katzen, Meerschweinchen, Kaninchen, Ziegen, Schafe, Waschbären, Hühner. Ja, ich glaube, das war alles.
Und ihr wollt ja manche dieser Tiere auch sehr, sehr gerne in liebevolle Forever Homes vermitteln.
Ja, welche sind genau, das? Also zurzeit warten einige Katzen auf ein neues Zuhause. Wobei da die Zeit der vielen Katzen auch erst wieder so richtig losgehen wird. Jetzt, also heute Nacht sind die ersten Babys auf die Welt gekommen. Ja. Dann haben wir gerade noch einen Hund, der ein neues Zuhause sucht. Der muss aber erst noch operiert werden. Der hat einen Kreuzbandriss. Das wird jetzt in den nächsten
ein, zwei Wochen. Was ist das für einer?
Ja, erzähl mal.
Der ist ein ziemlich großer. Also sie kam mit 54 Kilo, boah, deutlich übergewichtig.
Deutlich,
ich glaube, im Normalfall sollte sie 38 haben. Ja, auch ein ganz toller Hund.
Weißt du, was das für eine Rasse ist? Oder ein Mix? Oder also so ein bisschen, damit man einen Charakter
Mix,
vielleicht...
Also Rottweiler, Dobermann, Bossa War Mix, aber charakterlich wie ein Labrador. So.
Hey.
Also,
ja,
oder auch wie ein netter Rottweiler. Das, ja.
Zweite Halbzeit, Flanke, Bänder.
Nee, also Übergewicht. Das ist halt auch immer so ein Ding, wo man sagt, ja, wir als Mensch sind in der Verantwortung dafür, für unsere Tiere zu sorgen. Und auch wenn man ein Tier zu fett füttert, hat das auch mit Tierschutzproblemen zu
absolut
tun. Ja.
Ja, wirklich da große Kritik an alle meine Bulldoggenhalter. Selten sehe ich eine Bulldogge, die halbwegs okay, weil schon mal der Watson, als ich den neu hatte, hatte der irgendwie 30 Kilo. Und jetzt hat er immer 23 Kilo und ist komplett fein und sieht einfach,
ja,
der sah aus
so wie eine Kartoffel.
Und der hatte aber, wir haben den, und dann war der so eine Kartoffel und wir so, der will immer noch mehr. Und dann haben wir mal überlegt, was es denn mir weniger gibt. Und dann ist der 23, also 7 Kilo, fast ein Drittel leichter und sieht ganz normal aus. Also Leute, ihr könnt eure Bulldoggen gerne ein bisschen leichter haben.
Und euch selbst auch.
Ja, auch. Da waren natürlich jetzt auch Tiere dabei, die so ein bisschen exotisch sind. Und ich war ja bei euch auf dem Hof. Und dann war eine der Sachen, die das Schönste war, was ich dort machen durfte, Squids an Waschbären verfüttern.
Ah.
Und die lieben Biscuit. Die haben überhaupt keine Grenzen. Die lieben Löffelbiscuit. Kann man mal machen.
Ich will dorthin jetzt.
Kann man mal machen.
Ja, ist eine Süßigkeit.
Ja, die gibt's nicht oft. Das gab's nur, weil Papa Pollux gekommen ist.
Ja, Papa Pollux darf auch Biscuits verteilen.
Ja. Also, aber wieso zum Teufel habt ihr Waschbären?
Ja, genau.
Waschbär ist ja ein sehr spannendes Thema. Also wir alle kennen Waschbären, viele leider ja auch so ein bisschen negativ. Ah, die Waschbären machen alles kaputt und der Waschbär klaut alles und ist eher ein Ungeziefer.
Wer sagt denn sowas?
Ist so, ich finde die ausschließlich toll.
Wenn jemand sowas in meiner Nähe sagt, der kriegt direkt eine Ohrfeige.
Red Flag.
Ja, also wir erleben es oft, ja. Aber dann überzeugen wir, also die Waschbären überzeugen dann auch die da so ein bisschen negativ eingestellt sind, immer ganz schnell. Genau, wie sind wir zu den Waschbären gekommen? Genau, also wir haben dadurch über die Tierarztpraxis bekommen wir auch oft viele Sachen. Und zwar sind die ersten zwei Waschbären sind gefunden worden. Da wurde die Mutter überfahren. Mhm. Und die Waschbärbabys haben quasi nach ihrer Mutter gesucht und wurden dabei gefunden. Und ein Waschbärbaby war auch verletzt. Und dann hatten wir das Wochenende Notdienst und die sind zu uns in die Praxis gebracht worden. Und ja, dann hatten wir plötzlich Waschbären. Die waren noch sehr klein, die haben die Flasche bekommen. Ich habe im ersten Mal gedacht, okay, wird jetzt auch nichts anderes sein wie ein Katzenbaby. Kriegen wir schon irgendwie auch groß. Und ja, hat gut geklappt.
Wie oft hast du gefüttert? Wie oft fütterst du pro Tag, pro Nacht?
Am ersten Moment waren es alle 3 Stunden, wollten die ihre Flasche haben.
Wie ein Baby.
Das ist wie bei Katzenbabys, ist ja nicht anders. Da bist du.
Unser Baby war einfacher.
Das Menschenbaby war einfacher als die Waschbären?
Menschenbaby war einfacher, ja. Cool, doch, wirklich. Wir sind nachts weniger wach geworden wegen unserer Tochter, wie mit den ganzen Katzenbabys im Sommer.
Wahnsinn.
Ja. Das ist aber die Genetik, die wird cool.
Die kann gar nicht anders. Die muss ja super cool werden.
Aber sagst du, also ich meine, du hast gesagt, es gibt so Leute, die den Waschbären so erstmal Anti-Waschbären sind. Und die kommen ja dann bestimmt mit diesen Standardargumenten, ist eine invasive Art, muss man schießen. Was sagst du denn da?
Ich sag da erstmal allen, guckt euch immer beide Seiten an. Ich habe mir auch schon die Seite angeguckt, der Jäger oder was die halt dazu sagen. Warum wird ein Tier invasiv? Ein Tier wird invasiv, wenn es plötzlich zu viel wird. Warum ist es zu viel oder warum ist der Waschbär überhaupt hier? Weil wir Menschen schuld sind. Wir Menschen wollten Pelz tragen. Deswegen sind die Waschbären damals aus Amerika hier rübergekommen. Dann wurden die ganzen Pelzfarmen geschlossen. Die Tiere sind einfach freigelassen worden und die Waschbären sind hier rumgerannt, haben sich vermehrt, hatten keinen natürlichen Feind. Dann meint man natürlich irgendwann, okay, wir müssen das irgendwie eindämmen, also schießen wir einfach mal drauf los. Was wir aber gerade bei den Waschbären merken, da gibt es auch mittlerweile gute Studien von sehr guten Waschbärexperten, also da habe ich jetzt auch gar nicht so viel mit zu tun, dass es aber nachweislich, seitdem der Waschbär bejagt wird, wird er mehr. Also früher war es so, der Waschbär hat einmal im Jahr Nachwuchs bekommen. Nachwuchs war 50-50, Jungs, Mädels. Mittlerweile ist es so, die Waschbären bekommen oft zweimal im Jahr Nachwuchs und bekommen 90% weibliche Nachkommen. Die geben richtig Gas, weil die einfach merken, wir sind bedroht, wir werden erschossen, krass, es passiert hier was. Und warum macht der Waschbär das? Weil einfach die älteren Tiere fehlen. Also früher war es so, die leben in verschiedenen Sippen und da wird darauf geachtet, dass ein Waschbär eigentlich erst zwischen 1,5 und 2 Jahren das erste Mal Nachwuchs bekommt. Dafür braucht man aber ältere Waschbären, also die 4, 5 oder 10 Jahre alt sind. Wenn es diese ganzen Waschbären aber nicht mehr gibt, weil die einfach immer erschossen werden, ändert sich da einfach sehr viel in der ganzen Struktur. Und dadurch vermehren die sich so extrem schnell weiter. Und deswegen kämpfen wir auch für die Waschbären, für eine Kastration, um zu sagen, okay, wir haben irgendwo Hotspots, da sind viele Waschbären, keine Frage, da muss was passieren. Aber passieren heißt nicht immer tot machen, sondern passieren heißt auch mal kastrieren und einfach Nachkommen zu verhindern und vielleicht einfach dann die nächsten 5 bis 10 Jahre noch mit Waschbärschäden leben und sich über andere Sachen aufregen.
Jetzt hast du gerade was gesagt. Die Waschbären, wenn die dann euch gebracht werden, dürft ihr sie einfach nicht mehr raussetzen. Deswegen müssen die bei euch bleiben. So habe ich es richtig verstanden, ne?
Genau, weil er invasiv ist. Ne?
Wenn ihr den Waschbär nachweislich kastrieren würdet, dürftet ihr ihn auch nicht wieder freilassen?
Nein, weil der Waschbär ein Wildtier ist. Und ein Wildtier, also es gibt noch keinen Beweis dafür, dass ein Wildtier kastriert draußen in der Natur genauso überleben kann, wie nicht kastriert.
Mit welcher Begründung könnte er das denn nicht?
Da geht es um Revierverhalten oder, aber das hat man vielleicht, ja, bei Rehböcken oder so, wenn du da kastrierte Rehböcke hast, die werden wahrscheinlich verhaltensverändert, aber ja, die sind auch heimisch, die kommen ja aus hier und der Waschbär kommt ja nicht von hier. Ne? Mhm.
Aber das ist ja schon 100 Jahre her, ab wann sagt man denn das, was nicht mehr invasiv ist? Also du kannst ja nicht...
Nach 100 Jahren.
Und wann sind die rum?
Die sind schon seit 5 Jahren rum.
Ja, okay.
Ja, es gibt Dinge, die kann man sich schwer erklären.
Da kommen wir gleich zu einem Thema, was wahrscheinlich ein bisschen unangenehm ist, aber ich glaube, dass die Leute, die und dann auch gegen das sind oder so, vielleicht diesen Podcast auch nie hören. Also du bist in einer ganz, ganz schwierigen Position, weil du darfst die Leute, die eigentlich Dinge tun, die du kaum aushältst innerlich, darfst du aber eigentlich offen oder so sehr gar nicht kritisieren, sondern du musst immer versuchen, auch diese Seite zu verstehen, weil du diese Leute ja nicht zum Feind richtig haben willst, darfst, kannst. Stimmt's?
Ja. Ja, also ich finde es auch einfach wichtig, sich immer beide Seiten hervorzurufen. Das ist wichtig. Und auch vielleicht auch mal ein bisschen zu versuchen, die andere Seite zu verstehen. Und es gibt Sachen, die verstehe ich nicht. Und das ist dann auch okay.
Wie ist es? Habt ihr Feinde?
Ja.
Wie äußert sich das?
Die einen bekämpfen.
Ja, also es ist immer unterschiedlich. Leuten wird zum Beispiel ein Tier weggenommen von einer Behörde. Wir haben damit nichts zu tun und das Tier wird hier bei uns untergebracht. Dann macht vielleicht auch mal die ein oder andere Behörde einen Fehler oder der Praktikant, wie es jetzt vor kurzem bei der Polizei vorgekommen ist, und die Menschen erfahren, wo die Tiere sind. Und dann bekommen wir natürlich erstmal den Hass ab, weil man uns sieht oder weil man weiß, okay, da sind jetzt meine Tiere. Damit haben wir aber ja eigentlich nichts zu tun, weil das Tier wurde behördlich untergebracht und ich weiß ja oft auch gar nicht, wer ist denn jetzt der Ex-Besitzer. Das will ich eigentlich auch nie wissen, um uns da auch einfach so ein bisschen zu beschützen.
Das ist aber auch schlimm. Ja. Da müssen wir hier auch gleich mal, schaut mal, Leute, das ist so wichtig, dass ihr das gerade gehört habt, weil ich habe mich jetzt kurz in diese Rolle dessen reinversetzt, wo er beschlagnahmt wurde. Ich wäre sofort gekommen, so. Weißt du,
ich hätte
ich muss meinen Hund wieder haben, so. Aber trotzdem seid ihr ja nicht die Adressaten für die Wut, sondern ihr seid die sich um dieses Tier liebevoll kümmern, im Auftrag von einer Behörde,
und auch da sage ich ja, egal welches Tier beschlagnahmt wird, auch da versuche ich, wenn ich da an die Infos komme oder wenn darüber kommuniziert wird, warum wurde das Tier denn jetzt beschlagnahmt? Also wenn da jetzt irgendwie jemand verstorben ist und es waren gerade an dem Abend keine Verwandten zu erreichen und sonst irgendwas und 3 Tage später meldet sich plötzlich ein Verwandter und sagt, ey, hallo, ich habe gehört, die Tiere von dem Verstorbenen sind bei euch. Überhaupt kein Problem. Also es gibt ja immer verschiedene Sachen oder warum Menschen in eine bestimmte Lebenssituation geraten. Also wir haben auch oft schon Menschen gehabt, die plötzlich in einer Scheißsituation waren. Zum Beispiel auch suchterkrankte Menschen, die wirklich ewig lang ein super Zuhause für ihre Tiere waren und dann an dem einen Tag total versagt haben. Da ist es natürlich ganz wichtig zu gucken, okay, ist die Person jetzt an den richtigen Stellen? Lässt die sich helfen? Können wir vielleicht auch das irgendwie in Zukunft betreuen und sagen, ja, du kannst dein Tier nochmal bekommen oder du kannst nochmal irgendwann ein Tier haben und wir sind da für dich da oder wir helfen da auch. Also die Fälle sind total unterschiedlich, aber Menschen reagieren auch total unterschiedlich.
Meistens irrational.
Ja, aber meistens krass, emotional.
Meistens direkt persönlich. Also,
ja, klar, ihr seid so wie, vielleicht schlechter Vergleich, aber wie im Callcenter, da schreibt man ja auch die falschen Leute an. Ne? Also wer da am Ende der Leitung ist, kann jetzt auch nichts für meinen Sachverhalt. Und in eurem Fall ist es dann face-to-face. Leider bist du es, der den Frust und die Emotionen abbekommt häufig.
Was fällt dir selber schwerer? Jemand, der jetzt an der Stelle irgendwie sauer wird, was er sich vielleicht sogar droht oder so? Oder jemand, der einfach kommt und fast schon mit einer krassen Kälte, Unemotionalität, ein Tier gibt, das davor bei ihm war und sagt, naja, entweder ihr nehmt's oder ich schmeiß auf die Straße?
Mhm, gute Frage.
Schwierig. Ja, echt schwierig. Wir hatten letztes Jahr den Fall, da stand eine Frau vom Tor, die wollte ihre zwei Katzen abgeben. Und ich habe ihr erklärt, dass es gerade heute nicht geht, weil wir komplett voll sind und wir natürlich auch Richtlinien von unserem Veterinäramt haben, an das wir uns halt auch einfach halten müssen. Und wenn ich da ein Tier zu viel reinsetze, bekomme ich dadurch die Konsequenzen. Ja, also ich habe Verantwortung für die Tiere, die ich hier habe und Verantwortung für unsere Familie und für das ganze Konzept. So, und dann habe ich der Frau aber gesagt, es war jetzt kein dringender Fall, die sind irgendwie umgezogen einen Monat später. Und ich habe gesagt, okay, ich melde mich spätestens in 3 bis 4 Tagen, dann haben wir nochmal einen Platz frei. Dann können wir die Tiere nehmen. Die Frau hat gesagt, ja, alles okay, hat sich bedankt und ja, super für die Möglichkeit. Die Frau ist gefahren, ich war wieder drin, bin eine halbe Stunde später raus und dann standen um die Kurve 2 Transportboxen mit den Katzen.
Nein.
Und das hat mich so geärgert, weil ich gedacht habe, ich habe doch versucht, eine Lösung zu finden. Boah. Und ich habe auch gedacht, wir haben eine Lösung gefunden. Und dann stehen die Tiere da. Und ich hatte keine Infos, ich hatte auch keinen Namen von der Frau, weil ich ja gedacht habe, ja, alles gut, ne? Die meldet sich jetzt in 3 Tagen nochmal. Und also man fällt auch immer wieder auf Menschen herein. Ne? Natürlich hat die Person vielleicht auch irgendein Problem gehabt, was ich jetzt gerade nicht wusste, was ich jetzt vielleicht auch nicht unbedingt deswegen beurteilen kann. Aber in dem Moment war es einfach scheiße.
Extrem scheiße, weil du bietet schon so ein Entgegenkommen und egal, was die Person auch für ein Päckchen zu tragen hat, sie kann nicht mal das gleiche Entgegenkommen dir entgegenbringen. Oh, das finde ich so heftig. Ja. Unglaublich. Ja.
Du hast schon gesagt, dass ihr viel Hilfe braucht, dass ihr viel Hilfe habt. Es gibt Menschen, die ehrenamtlich kommen. Es gibt Leute, die ihre Kinder daran führen und dann auch gleich vielleicht ein bisschen mithelfen. Ich meine, 240 Näpfe musste spülen, musste füllen, musste machen. Bei euch kann man auch diese Freiwilligen, ich glaube, da gibt es verschiedene Bezeichnungen. Das FÖJ gibt es, das Freiwillige Sozialjahr gibt es. Was bietet ihr mittlerweile alles an? Was kann man alles machen?
Genau, also damit hatte ich mich letztes Jahr befasst, weil ich gesagt habe, irgendwo sind auch immer so Bundesfreiwilligendienste und sowas. Wäre das nicht auch was für uns? Und das haben wir jetzt letztes Jahr zum ersten Mal gemacht. Also das sind zurzeit Katrin und Frieda, die bei uns wohnen. Genau, also bei uns auch wohnen.
Das, ja,
genau, gehört auch noch dazu bei uns, weil die von ein bisschen weiter wegkommen. Das erleichtert uns schon sehr, weil wir einfach wissen, okay, es sind noch 2 Leute da, die uns unterstützen, die wir kennen, denen wir vertrauen können, die da sind. Und das macht super Spaß, die auch in der Entwicklung zu sehen, wie die damals hier ankamen, was die mittlerweile für ein Auge haben, wie die auf Tierschutz blicken, was die selber für Ideen und Gedanken einbringen. Also es macht total viel Spaß. Und ansonsten haben wir noch so circa 10 wirklich feste Ehrenamtliche, wo jeder so den Tag in der Woche oder alle 2 Wochen irgendwie einen Tag hat, wo sie vorbeikommen, sagen, ich mache die Pferde oder ich mache die Katzen. Also jeder hat irgendwie so seinen Bereich. Und das macht das Ganze auch irgendwie total bunt und total spannend, weil jeder eine andere Idee hat oder ein Projekt hat, gerade was mit Kinder- oder Jugendarbeit. Oder meine Mama macht jetzt gerade noch einen Lehrgang für Bauernhofpädagogik. Eben, wow. Das ist auch eine andere Bauernhofpädagogik als die klassische konventionelle Bauernhofpädagogik gibt. Ja, und das ist einfach super schön.
Das klingt auch super schön, weil so viele Leute von außen die gleiche Intention haben, das gleiche Ziel haben, auch ihre gute Energie mitbringen und du nicht nur in deiner Festung da sitzt und dich jeden Tag mit dem ganzen Kram alleine rumschlagen musst, sondern es entsteht so ein unfassbarer Mehrwert, so kommt es mir vor.
Man darf halt nicht vergessen, so dass so ehrenamtliche Arbeit kann manche Dinge nicht leisten, weil dafür ist es ehrenamtliche Arbeit, so, ne? Also ich meine, ich habe einen sozialen Jugendhilfeträger. Das ist, wenn du sagst jetzt 1 Tag die Woche und so, aber das ist dann schon auch wichtig, dass die Leute sich da so verpflichten und auch auf die verlassen, weil du musst ja einarbeiten. Weißt du, wenn jetzt jemand einmal kommt und dann nicht mehr kommt, dann hast du nur 1 Tag deine Zeit verloren.
So ist es.
Ja. So, also alle, die
das hier
hören.
Ich freue mich um jeden, der sagt, ich komme mal vorbei, aber wir hatten auch echt schon Leute dabei, die haben dann so nach einer Stunde gesagt, ja, und wie lange brauchen wir jetzt noch? Und ich dachte, ja, noch 3-4 Stunden bestimmt. Ne? Also manche haben einfach eine andere Vorstellung davon. Ist aber dann auch okay, wenn die Leute sagen, oh nee, sorry, aber das habe ich
nicht. Ist mir doch zu anstrengend.
Ey, Leute, ist das nicht ein außergewöhnlicher Typ? Stress.
Unfassbar außergewöhnlich.
Ich muss denke, auch sein in dem Job.
Das musst du auch sein. Jetzt, wenn du so drauf blickst, was bräuchte, wenn du dir was wünschen dürftest, wenn du was zaubern könntest, wenn du eine Sache verändern könntest an Tierhaltung, nehmen wir jetzt mal Massentierhaltung und Nutztierhaltung an sich weg, so, das ist jetzt nicht das, sondern das, was deine Arbeit, wo du bist, erschwert. Was würdest du wegzaubern?
Da gibt's einige Sachen. Aber ich glaube, gerade weil wir vorhin auch schon mal das Thema Kastration von Katzen hatten, es gibt mittlerweile einige Landkreise oder Verbandsgemeinden, die sogenannte Katzenschutzverordnung haben. Das heißt, jeder, der Katzen füttert, ist verpflichtet, die Katzen kastrieren zu lassen. Oder jeder, der seine Katze rauslässt, ist verpflichtet, die Katze zu kastrieren. Und da haben wir einfach eine rechtliche Grundlage. Also wir können sagen, hey, du fütterst da 10 Katzen, die vermehren sich jedes Jahr. Du bist jetzt in der Verantwortung, diese Katzen zu kastrieren. Und wenn du das nicht machst, dann bekommst du eine Verfügung vom Ordnungsamt und dann musst du es machen lassen. Und das haben wir in einigen Gemeinden, aber das wäre natürlich schön, wenn das einfach flächendeckend ist. Wir haben zum Beispiel jetzt hier in unserem Landkreis Kaiserslautern, hat es, glaube ich, eine von den ganzen Gemeinden. Das heißt, das läuft in anderen Gemeinden viel, viel besser. Zum Beispiel auch die Kennzeichnungspflicht. Das heißt, jede Katze, die rausgeht oder auch am besten jede Katze, die drin ist, hat einen Mikrochip. Das heißt, wir können immer herausfinden, wo gehört diese Katze hin. Das heißt, auch die Tiere, die irgendwo gefunden werden, die finden viel schneller nach Hause oder man weiß viel schneller, was ist das für ein Tier, wo kommt das her. Das würde uns die Arbeit viel leichter machen. Was auch ein großer, großer Punkt ist, ist jetzt gerade die Maul- und Klauenseuche, die ja ausgebrochen war Anfang des Jahres. Das heißt, einfach nur als Beispiel, ein Kilometer hier entfernt würde ein positiver Befund von einem Rind oder von einem Schaf bestehen und ich müsste alle meine Tiere keulen lassen. Ich müsste alle meine Rinder, alle meine Schafe, alle meine Ziegen, also alle Klauentiere müsste ich umbringen lassen. Ich habe da gar keine Chance.
Moment mal. Prophylaktisch, genau, obwohl die gesund sind.
Genau.
Nein.
Das ist es eben. Ich könnte ja sagen, ich teste meine Tiere und wenn diese Tiere negativ sind, warum soll ich die denn dann töten? Dadurch, dass ich aber ja in einer ganz anderen Situation bin und sage, das sind ja alles Individuen, die haben alle Namen, die gehören zur Familie, würde ich da natürlich für kämpfen bis, keine Ahnung. Das ist ein ganz, ganz schlimmes Thema.
Boah.
Und das schlimmste Thema daran ist einfach, bei der Maul- und Klauenseuche, die ist an sich für die Tiere gar nicht so krass gefährlich. Das heißt, selbst wenn meine Tiere alle erkrankt werden, ich hätte vielleicht Verluste, ist mal blöd davon zu sprechen, vielleicht von 1%, wenn ich es nicht behandeln würde. Es geht hier wieder nur um wirtschaftliche Interessen. Mhm. Bei positiven Tieren sinkt die Milchleistung oder die Fleischqualität oder sonst irgendwas.
Ich glaube, den Leuten ist es gar nicht bewusst, was du gerade gesagt hast.
Ja.
Weil man denkt ja, naja, warte mal, das trifft ja dann einen Bauern, der jetzt da 600 Schweine hat oder so, den trifft es ja auch. Aber wisst ihr was, das ist dem scheißegal. Weil das ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden oder wie auch immer, aber das ist nicht zu vergleichen, wie wenn ihr euren Hund keulen lassen müsstet.
Genau.
Ja.
Weil für den ist es sowieso, diese Tiere sind dazu da, um gekeult zu werden, damit Menschen, die Fleisch essen, die essen können.
Ja.
Das ist dem egal, das spielt keine Rolle, das ist nicht dasselbe. Und das ist ein krasses Gesetz und dass es sowas überhaupt gibt, dass es dieses Wort überhaupt gibt, keulen lassen.
Also wenn ich das richtig verstehe, ist so ein bisschen wie das Bildungsproblem, ne? Wenn du ein bisschen, wenn du es zu am Anfang locker lässt, dann breitet es sich einfach unkontrolliert aus.
Ja, natürlich. Es ist eine Seuche, die hatten wir jahrelang nicht. Also wir merken es ja auch gerade bei der ASP, bei der afrikanischen Schweinepest. Überall werden Zäune aufgebaut. Aber das Problem auch da ist wieder der Mensch. Ganz klar. Also der Mensch ist erstens daran schuld, dass das Virus so verteilt wird, weil er seinen Müll überall liegen lässt. Auch da kann man appellieren und machen. Keiner, der jetzt ein Hobbyschwein hat, interessiert sich ja jetzt auch wirklich dafür, wenn da ein paar Wildschweine sterben. Ne? Also ich finde einfach bei Maul- und Klauenseuche finde ich ganz wichtig zu sagen, wir haben da so eine Kampagne, die heißt Testen statt Töten. Das heißt einfach, dass wir also von der Gesetzgebung her, von der Regierung gesagt bekommen, okay, falls ein Fall da ist, ihr dürft, wenn ihr das selber finanziert oder wenn ihr das machen wollt, ihr dürft eure Tiere testen. Und wenn die negativ sind, dürfen diese Tiere leben.
Ah, das sollte der normale
Weg
sein.
Sollte eigentlich klar sein, aber
natürlich.
Ja,
ist es das heißt, nicht. Es geht es geht um die Milchleistung.
Mhm.
Das Ding ist ja so, wie gesagt, wenn ich mir das so anhöre und dann wieder dran denke, dass es auch ja mein Traum ist, sowas zu haben, aber ich ja so ein ängstlicher Mensch bin, also so der oft an die schlimmsten Ausgang denkt und allein diese Sorge, dass das jetzt passieren könnte und die mir von morgen oder übermorgen oder dann eine Woche später dastehen und meine Tiere töten wollen und ich dann halt, ich weiß nicht, wie ihr es aushaltet, ne? Ihr seid echt.
Ich und die Gedanken hatte ich halt, glaube ich, früher einfach nicht. Ne? Da war ich einfach noch zu naiv und habe das alles so gar nicht, weil ich gedacht, nee, kann ja nicht sein. Also man lernt ja in den Jahren, was ich dazugelernt habe, das ist ja, also das ist Wahnsinn. Ne? Und
ja, das ist auch alles Learning by Doing, weil du bist ja ständig in Situationen geschmissen, die du nicht planen kannst, ne?
Ja. Ist es? Wir haben ja die konventionelle Landwirtschaft. Fehlt da vielleicht sowas wie ein Ausbildungsberuf für sowas auch, dass man sagt, hey, man müsste die Möglichkeit bekommen, Leute dort auszubilden, Leuten zu helfen, Leute darauf vorzubereiten, Fehler, also wie man es überall anders macht. Also du lernst es ja normalerweise.
Wahrscheinlich, ne? Ja. Also
wenn, solltest du definitiv Ausbilder werden, weil mit diesem Mindset und mit dieser Passion dahinter ist es der einzige Weg, glaube ich, das so rüberzubringen, dass es alle richtig verstehen. Und ich bin einfach fasziniert von dir.
Also ich finde einfach das Verstehen dahinter wichtig. Und wenn jemand sagt, ja, ist mir schon, dann aber nicht immer direkt sagen, nee, und was, ja, also einfach sich beide Seiten anhören und beide Sachen irgendwie versuchen zu verstehen und ja.
Will man natürlich vorsichtig sein, niemanden auf den Kopf stoßen und so, aber trotzdem, es ist ein kleiner Ort. Ich ziehe extra nicht in einen kleinen Ort, weil ich Angst vor meinen Nachbarn habe. So. Also ich würde jetzt ein Reihenhaus nicht geschenkt nehmen, gefühlt so, wenn ich dort wohnen müsste, weil ich Angst hätte, wer ist mein Nachbar? Hast du das Gefühl gehabt, ich sage jetzt einfach mal, nicht jeder in dem Dorf wird von Anfang an begeistert gewesen sein, dass ihr jetzt da kommt, mit eurem Zeugs und da hier irgendwie linksgrün versifft, da die Kinder irgendwie zu Veganern macht und dann sind da die Kühe und dann stehen die rum und dann geht's denen besser. Und dann geht's denen besser als meinen Kühen vielleicht sogar, da muss ich mir ja vielleicht noch vorwerfen lassen, dass ich meine Kühe Anbindehaltung habe oder was auch immer. Und hast du das Gefühl, dass du dort was bewegen kannst, dass du bei solchen Menschen oder dass du in diesem Umfeld auch was bewegen kannst, indem du einfach Vorbild bist?
Mhm. Ich glaube nicht. Also ich glaube einfach ab einem gewissen Alter ist es, glaube ich, schwierig, weil jeder, der sich ja dann noch verändern würde, würde sich ja auch irgendwie eingestehen, dass er die letzten Jahre was falsch gemacht hat. Und ich glaube, das ist ein schwieriger Punkt. Aber für auch viele. Deswegen ist es wichtig, dass ich so viel auf Kinder und Jugendliche lege, weil da musst du gar nichts machen. Also ich muss da nicht aktiv sagen, ja, weißt du, das und das ist so schlimm und das ist so schlimm, sondern einfach nur, die Kinder kommen hierher, die Kinder sehen das, die fragen das, ja, warum hat der Hund denn nur drei Beine? Ja, warum läuft der eine Hund denn so komisch? Ja, was ist denn da mit dem einen Huhn? Also daraus entstehen einfach die Sachen. Und
Uso ja, heißt der, ne? Nee, wie heißt der mit den drei Beinen?
Genau, der dreibeinige Uso.
Ich möchte ein ganz kleines bisschen widersprechen, weil ich glaube, dass auch Erwachsene sich ändern können. Aber die Voraussetzung dafür ist natürlich, das eigene Verhalten zu hinterfragen. Und genauso wie du es gesagt hast, dann wird es manchmal unangenehm. Dann kommt man aus der berühmten Komfortzone heraus. Aber das ist ein essentieller Bestandteil für intelligentes Leben. Und da wir uns als intelligente Individuen bezeichnen, wir dürfen nie aufhören, uns zu hinterfragen.
Und also ich weiß genau, was du meinst. Also danke für die Ehrlichkeit auch, das muss man auch erstmal sagen, so, weil eigentlich würde man ja klar können wir das, warum, sonst würden wir es ja nicht machen, bla bla. Aber zu sagen, manche Leute erreichst du halt nicht.
Ja,
das wissen wir ja auch, manche Leute erreichst du halt nicht. Aber zum Beispiel, wenn ich mit diesem Mindset, das diese Menschen dann haben, drangegangen wäre, dann würde ich heute noch töten. Dann würde ich heute noch Menschen schwerst verletzen, nur weil die Geld haben oder irgendwas haben, was mir gefällt. Weil das habe ich gemacht, jahrelang. Ich war jahrelang, ja, oder das passiert mir vielleicht auch immer noch, aber ich kann es am besten sagen, am Fleisch essen. Ich habe wirklich, das war so schwierig, weil ich in dem Moment, wo ich ja keins mehr gegessen habe, war mir klar, gestern, das war nicht in Ordnung. Und dann denkt man aber, ja, nee, bevor ich mir das gebe, mache ich einfach weiter. Aber das ist ja eigentlich noch schlimmer, wenn ich schon verstanden habe und noch weitermache. Und jetzt haben wir noch eine Sache, glaube ich, bei den Leuten, dass halt wirtschaftliche Interessen dran stehen. Dass wir bei jemandem, der selber Schweine hat oder Rinder hat und damit sein Geld verdient und der eh am Hungertuch nagt, weil alles so schwer ist und so viel Arbeit und subventioniert werden muss, weil die Preise im Arsch sind. Was können wir denen bieten? Hast du da irgendeine Idee?
Ja, also es gibt mittlerweile, ich glaube, es ist ein Verein, die unterstützen quasi Landwirte, gerade Milchlandwirte dabei, vom Ausstieg zu sagen, stellt um auf einen Lebenshof. Die haben Konzepte entwickelt, wie sie mit anderer landwirtschaftlichen Arbeit oder auch mit den Tieren, also die haben teilweise ihre Kühe und die bieten Kuhkuscheln an oder Bauernhofpädagogik eben mit Kühen, die noch da sind. Und also es gibt Möglichkeiten und man wird auch echt super dabei unterstützt. Aber ja, es ist ein großer Schritt, keine Frage. Also das ist was, das muss man irgendwo wollen, das muss man verstehen. Und ja, bei den einen dauert es länger, bei den anderen vielleicht nicht.
Das ist echt interessant. Ausstieg aus dem Rotlicht kennt man ja schon, aber Ausstieg aus der Milchindustrie ist wahrscheinlich genauso schwierig oder wenn nicht sogar noch schwieriger. Heftig.
Ja, ich meine, da sind Existenzen dran, ne? Also da sind Familien, natürlich, mehrere ja. Familien, Oma, Opa, alle, ne, hängen da irgendwie noch mit drin. Mhm. Aber ja, ich denke, man kriegt es ja immer irgendwie hin, ne?
Wenn man will, ja.
Wenn man es will.
Wieder das gleiche Denken, da muss man sich halt damit beschäftigen, da muss man seine eigenen Fehler mhm. eingestehen, da muss man ehrlich zu sich selbst sein. Es ist viel einfacher zu sagen, ey, hört mal bitte auf, hier über diese Scheiße zu quatschen.
Ja,
aber deswegen sage ich ja auch, jeder soll das machen, was er will, aber dann sollen sie mich bitte auch machen lassen, was ich will.
Mhm.
Ja? Und das ist manchmal ein bisschen schwierig.
Mhm. Ja.
Ich wünsche mir so sehr, und deswegen bin ich auch froh, dass du hier bist und so, dass es über die Zeit sich entwickelt, weil ich merke ja auch den Streit immer wieder, also wenn mich jetzt jemand auf Instagram anschreit, ist es nicht der alte Landwirt, sondern ist es dem seine Tochter, ne, die jetzt sagt, ey, wir sind nicht alle so und so, ne, und ich hoffe immer, dass die dann auch sowas sehen und in diese Richtung gehen. Es geht ja nicht ums Beschuldigen, es geht darum, Alternativen zu schaffen, es geht darum, Dinge vielleicht auch, die halt einfach nicht mehr zeitgemäß sind, nicht mehr zu machen. So.
Oder einen Teil zu verändern.
Ein Teil
oder
zu verändern.
Ja, einen Anfang wenigstens.
Also alles gut. Ne? Einfach, ja.
Wenn du von den ganzen Sachen, die ihr machst bei den Kids, wo hast du das Gefühl, dass am meisten Groschen fällt, also am meisten Veränderung ja. passiert, am meisten sich bewegt, wo sie wo sich die Augen am krassesten so verändern irgendwie?
Vor allem bei unserem Ferienprogramm, wo die auch hier übernachten, also wo die wirklich einfach 4 Tage mit uns leben. Die erleben mit, wie Tiere kommen, die erleben mit, wie Tiere vermittelt werden. Die kriegen auch mal mit, wie ein Tier hier verstorben ist. Die kriegen ganz, ganz viel mit. Und da muss ich nichts machen. Die leben einfach hier mit. Die machen ihre Dienste. Also wir haben immer so Schafdienst, Pferdedienst, Frühstücksdienst und sowas. Und das macht super viel Spaß. Wir haben jetzt im April wieder eins und ich freue mich da schon so drauf, weil das eine super schöne Zeit ist. Bei erwachsenen Menschen merke ich oft, wenn wir bei den Kühen stehen und die Leute füttern die Kühe und dann sagt meistens immer einer irgendwie, oh, später fahren wir ins Meckes oder irgendwie so ein doofer Spruch kommt. Mhm. Da sage ich dann einfach mal, gucken doch einfach nochmal kurz ins Auge, dass du später weißt, was du isst. Ne? Einfach nur, dass du es weißt. Und da passiert manchmal sehr, sehr viel. Also da haben wir schon einige erwachsene, große Männer dabei gehabt, die gesagt haben, boah, krass, ich habe gerade voll Gänsehaut. Ich mache mir da gerade voll die Gedanken. Dann sage ich, okay, alles gut. Ne? Mach dir die Gedanken und guck einfach, was rauskommt.
Ich finde es bemerkenswert, dass du da so human rangehst. Ich bin ein Freund von Schocktherapie an der Stelle. Und sagen einfach, hey, komm, lass uns mal ins Schlachthaus gehen. Du machst das jetzt mal selber. Und wenn du das kannst und das dann von dir selbst produzierte Fleisch essen kannst und dann immer noch cool damit bist.
Ja. Dann geht's auch.
Das ist Schocktherapie.
Ach Mensch, das ist alles sehr emotional, finde ich hier, was wir alles für Bilder vor Augen haben.
Wenn du das kannst, heißt nicht, dass man das machen muss, ne? Dahin gehen
ja,
und.
Ja, ja.
Und, also,
deswegen bin ich kein Tierarzt geworden.
Max grad schon, ich sehe, wie es
Ja. Also das Ding ist ja, warum können die Leute das überhaupt? Ich beschäftige mich True Crime sehr häufig mit Leuten, die schlachten. Und es gibt Leute, die machen das und die haben damit auch kein Ding. Alle anderen sind desensibilisiert worden. Und das ist ja das, was Janne sagt. So, wenn du Kindern zeigst, guck mal, wir leben hier mit diesen Tieren. Und nicht, um etwas von denen zu nehmen und nicht, um sie am Ende für irgendetwas auszunutzen, dann kommen die von selber gar nicht auf die Idee. Wenn du aber am besten in der konventionellen Landwirtschaft das siehst, dann ist der Tod dann auch nicht so wie dort, sondern dann ist es ja ganz normal. Deswegen können die Leute das, weil sie es gelernt haben. Nicht, weil wir das von innen heraus empfinden. Das ist jeder Jäger, jeder Ding wird dir sagen, dieser erste Schuss, das erste Töten ist nicht leicht. Außer du bist halt einer von diesen 1% Leuten, die gern töten. Aber alle anderen müssen sich an sowas gewöhnen. Und deswegen ist es ja so krass, dass wir glauben, das zu brauchen. Weil es ist nicht in uns. In uns ist drin, nicht, dass wir eine Biene sehen und sagen, die machen wir platt. Nicht, dass wir einen Vogel sehen und sagen, das machen wir platt. Das ist ein Teil von uns, was wir da töten, was wir da fressen. Das ist nicht normal. Man hat es uns gelernt.
Ja.
Und Kinder kommen auf solche Ideen gar nicht.
True that.
Das heißt nicht, dass man ins Schlachthaus gehen muss, wenn man das will, ne? Und dann sollte man das auch mindestens einmal im Leben getan haben und nicht glauben, dass Fleisch aus der Supermarkttheke kommt. Das ist alles, was ich damit eigentlich sagen will. Ganz, ganz großen Respekt an dich, wie schlagfertig du reagierst, ohne verbal zurückzuschlagen.
Cool, danke.
Hast du da einen Tipp, wie du das machst? Weil das ist schon krass, wie du es machst. Also,
finde ich auch.
Warst du immer so oder hast du einen Tipp? Und wenn du immer so warst, was ist der Prozess? Wieso nicht patzig?
Also ich glaube, ich war schon auch mal patzig, aber ich habe gemerkt, dass das dann einfach gar nichts bringt. oder bei manchen wird es wahrscheinlich schon was bringen, aber ich habe einfach meine Art da gefunden, entspannt zu bleiben und einfach darauf zu hoffen, dass die Tiere das machen, ohne viel zu sprechen. Und ja,
du verschwendest deine Energie nicht. Das finde ich auch sehr interessant, ja, weil so viele Menschen verschwenden ihre Energie für Shit.
Ja, stimmt.
Und du hast so viel um die Ohren, du setzt deine Energie sehr bewusst ein.
Da sagt sie was Wahres, weil denn du hast ja, du sagst immer viele gute Sachen. Aber hast du das nicht, dass du abends dann mal noch so irgendwie eine Stunde lang über irgendwas dich aufregst?
Also es gibt Tage doch, da rege ich mich schon über manche Sachen sehr auf und dann hole ich mir irgendwie einen Hund und gehe noch eine Runde joggen, einfach mal um den Kopf frei zu kriegen.
Ey, deine Mom hat einen großartigen Job gemacht.
Das dachte ich mir schon von Anfang
an. Ja, die ist super.
Ich habe sie ja kennengelernt. Auch.
Klasse.
Hast du sie kennengelernt,
Max? Ja, die war da damals.
Ach so.
Da war ja Kuchentag.
Ach,
ja, und so.
Da war oder Kuchentag auch noch. Also es wird immer besser.
Da war Krabbelgruppe für die ganz Kleinen.
Du siehst du dann da mal noch ein Kind da. Genau. Welpen waren da, das war so krass, Mann. Ich füttern war. Wisst ihr, wie die Waschbären die Sachen
die
Welpen, nehmen?
Die, ja.
Mit den
ganz
kleinen Händen.
Die nehmen das richtig, die reißen es dir nicht aus der Hand, sondern die nehmen es wirklich so, darf ich? Okay, darf ich? Und dann in der allerletzten Sekunde kommt es ein bisschen schneller. So schon dann so.
Oh Gott, das ist
und
so
einer
süß.
Hieß Specky.
Nein.
Zu Recht.
Siehst du Menschen heute kritischer als vor deiner Arbeit mit Tieren?
Ja, also tatsächlich schon. Es sind auch immer mehr die Fälle, wo ich viele Sachen echt hinterfrage, was ich früher nicht so gemacht habe. Also man hat natürlich eine krasse Menschenkenntnis und manchmal denkt man sich auch, boah, das da muss ich jetzt echt nochmal irgendwie total hinterfragen. Oder meint ihr das jetzt wirklich ernst, was da gerade war? Oder ist es irgendeine Falle? Oder ist also man vermutet schon manchmal echt blöde Sachen, wo eigentlich gar nichts Blödes ist, was einen dann auch doch mal beschäftigt. Aber ich glaube, das gehört halt einfach ab so ein bisschen leider mit dazu.
Wird man nicht eher nachsichtiger mit Menschen über die Zeit oder wie ist es? Also
mal so, mal so.
Einzelfallabhängig. Das Gefühl,
leider,
ganz ehrlich,
ja.
Bei meinem Themengebiet denke ich immer so, boah, das ist halt, je mehr man sich selber weiterbildet, wird man müder, den Urschleim zu erklären. Und das tut halt irgendwann weh. Und ich habe dann immer das Gefühl, aha, okay, deswegen sind wir eigentlich der Parasit auf diesem Planeten.
Aber weißt du, was ich gefunden habe für eine Lösung für mich gleich am Anfang? Ich arbeite nicht mit Erwachsenen. Ich arbeite nicht mit 40-Jährigen. Ich arbeite nicht mit, ich höre mir das nicht an, ich gebe mir das nicht, fuck off. Aber mit einem 17-Jährigen, die Zeit nehme ich mir jeden Tag wieder. Das nehme ich mir jeden, von dem lasse ich mir jeden Tag wieder erklären, warum das doch eigentlich alles und dann macht er so und dann wird alles gut und dann fickt er dem seine Mutter und dann ist alles in Ordnung. Dem erkläre ich den Urstein gern. So halte ich es für mich irgendwie. Mhm. Kinder, Jugendliche, die gehen.
Ja.
Aber mir ist noch was eingefallen, was ihr habt. Schildkröte hattet ihr.
Ja, das stimmt, die habe ich vergessen, weil die sind noch in der Winterstarre.
So. Ja, geil. Also ihr habt ja nie Feierabend, aber was besprecht ihr abends? Gibt's Sachen, die nichts mit dem Hof zu tun haben?
Gute Frage.
Gibt's bestimmt mal, aber eigentlich hat schon immer viel, okay, was haben wir morgen geplant? Ja, morgen steht das und das an. Was ist übermorgen? Was hast du da noch? Das sind eigentlich oft so Sachen, wo man dann bespricht, ja. Aber was wir eigentlich jeden Abend immer versuchen zu machen, was war heute schön und was war heute vielleicht nicht so schön? Also ich finde so den Tag reflektieren, da macht man sich nochmal ganz andere Gedanken drüber.
Macht ihr das gemeinsam?
Als man das vielleicht, das machen wir gemeinsam, ja.
Ja,
so ein bisschen gefühlstagebuchmäßig, ne?
Also wir fangen es gerade auch mit unserer Tochter an. Ich meine, die ist jetzt 2. Habe ich mal bei einem Freund gesehen, wie er das mit seinen Kindern gemacht hat. Und ich fand das total inspirierend. Und ja, das ist super.
Ich glaube, das ist auch wichtig, um irgendwann in den Schlaf zu finden nach so einem aufregenden Tag, auch weil man dann nach dem Reflektieren
das schnell.
Ja, vor Erschöpfung, aber ihr müsst ja auch irgendwie diese ganzen Sachen abhaken und gehen lassen, um in den neuen Tag starten zu können. Ne? Also klar, kann man kein Kapitel wirklich ganz schließen, aber du weißt sicher, was ich meine, dass man die Dinge nicht noch mit geschlossenen Augen vorm Einschlafen wälzt, sondern okay, wir haben das so für heute festgehalten, der Tag war so und so und morgen ist wieder ein neuer Tag.
Ja.
Ich glaube, das hält einen positiv innerlich, so das möchte ich eigentlich damit sagen.
Auf jeden Fall.
Es kommen auch wieder Fragen, ob man dich finanziell unterstützen kann, das hast du schon gesagt, dass man Spenden gerne...
Na, also nicht mich, ne? Unser Projekt.
Das hast du sehr schön nochmal korrigiert.
Das ist immer wieder.
Nur dich, Janne. Möchtest
dazu
du eine Rolex?
Genau, nee, eben nicht. Und das
ganz
ist auch
genau, juckt
was.
Dich nicht.
Also für unsere Familie gehe ich arbeiten, verdiene ich unser Geld. Und das, was ich für unsere gemeinnützige GmbH mache, mache ich rein ehrenamtlich. 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Das ist mir einfach immer nochmal ganz wichtig zu sagen, dass das eine privat ist und das andere ist nicht geschäftlich, sondern ist einfach unser gemeinnütziges Leben.
Nehmt ihr auch Sachspenden oder könnt ihr Sachspenden gebrauchen? Das ist mir schon die ganze Zeit im Kopf.
Gerade Katzen-Nassfutter in Dosen, die können wir immer gebrauchen. Wir haben am Tag zwischen 50 und 80 Dosen, die weggehen von 400 Gramm Dosen. Das können wir immer gebrauchen, immer.
Hundefutter auch?
Da am besten Trockenfutter, weil das auch die Waschbären teilweise kriegen. Und Hunde sind immer viele da und genau.
Wir haben jetzt viel über Ernährung und Konsum gesprochen. Gibt es da eigentlich auch Dinge, auf die ihr achtet, was ihr euren Tieren niemals geben würdet?
Ja, also ich finde das auch immer ganz gut zu sagen, weil ich sage, also Hunde können super gut mit Veggie-Futter leben, also vegetarisches oder veganes Hundefutter ist für Hunde überhaupt kein Problem. Gibt es einige Studien dazu und es gibt sogar einige Hunde, die brauchen das, weil sie auf andere Sachen allergisch sind. Aber wo man ganz klar sagen muss, was tierschutzwidrig ist, ist eine Katze vegan oder vegetarisch zu ernähren. Das funktioniert nicht. Also ist gesetzlich auch verboten, ist im Tierschutzgesetz verankert, darf man nicht und ist auch medizinisch nicht möglich. Also das sind Sachen, über die brauchen wir. Können wir einfach nicht groß nachdenken oder diskutieren. Meiner Katze würde ich nie sagen, okay, nur weil ich das jetzt will, lebst du jetzt vegan. Also es gibt Sachen, die gehen einfach nicht. Aber wir haben halt oft Futter, was auch einfach gespendet wird, weil der Hund verstorben ist. Das gebe ich meinen Hunden. Warum nicht? Also es ist ja da.
Bevor man es halt weiter wegschmeißt, genau. Gibt es sowas wie Urlaub bei so viel Verantwortung mit den Tieren?
Also Urlaub ist ja eigentlich, wenn man sich immer zu Hause im Urlaub fühlt. Also natürlich hat man ab und an nochmal den Traum, irgendwie auch mal ein bisschen wegzufahren. Wenn ich einen Traum habe, ist es meistens irgendwie nach Rumänien ein paar Katzen kastrieren oder Hunde kastrieren, irgendwie sowas. Aber jetzt so Urlaub, also Sina ist da schon eher der Typ, die mal sagt, oh ja, mal am Strand liegen. Das könnte ich überhaupt nicht. Also letztes Jahr waren wir 3 Tage weg. Da hatte ich aber eine Fortbildung. Das heißt, Sina hat Urlaub gemacht im Wohnwagen mit unserer Tochter und mit den Hunden und ich war auf Fortbildung. Ja, so ein Urlaubsmodell ist dann immer in Ordnung.
Okay, aber so 3 Wochen Karibik ist absolut nicht in eurem Lebensmodell inkludiert.
3 Tage ist Maximum.
Vielleicht an der Stelle nochmal, wie gesagt, ich war ja bei euch und ihr habt ja sogar die Möglichkeit auch, ich weiß nicht, ob es das noch gibt, aber in dem Wohnwagen zu übernachten dort auf der Pferdekoppel. Genau. Da stand ein Wohnwagen und da hätte man theoretisch übernachten dürfen.
Hast du nicht gemacht?
Genau, also bei den Pferden und Eseln steht einer und bei den Schafen.
Wahnsinn.
Also, ich will zu den Schafen.
Wir hatten eine Familie, die hat mal gefragt, ob sie bei uns Urlaub machen könnten. Und ich habe gesagt, schwierig, ich muss mal überlegen. Und dann hatte ich noch einen Wohnwagen von zu Hause, den habe ich dann hierher gebracht und habe gesagt, ja, eigentlich wäre es voll cool, auch Menschen, die eben sich keinen Urlaub leisten können, einfach auch mal hier irgendwie eine Nacht einfach im Wohnwagen zu schlafen bei den Schafen. Und das ist richtig cool.
Wie du alles möglich machst, das ist so mindblowing für mich.
Ich
finde es krass. Jemand fragt dich, kann man hier Urlaub machen? Und du sagst, schwierig, aber ich finde einen Weg und du tust etwas dafür, dass das umgesetzt wird, das finde ich krass.
Fehlt dir irgendwas wegen deiner Arbeit? Also jetzt Freizeit, Ruhe haben wir schon gehört, dass es sehr wenig ist, aber würdest du sagen, dieser Lebensstil, den du hast, beraubt dich auch um irgendetwas?
Nee, ich glaube zurzeit nicht. Nö. Ich liebe so, wie es ist.
Oh, ja. Schön.
Also gerade das mit meinem Kind auch und mit meiner Frau hier auf dem Hof, das ist einfach, ist schon toll, ne?
Also ich glaube, die Kindheit wird auch unvergesslich sein und das Familienleben, was ihr zusammen habt, was ihr euch aufgebaut habt. Also du auch als Vater kriegst natürlich viel mehr mit, als es häufig in den klassischen Rollenbildern der Fall ist. Vielleicht abschließend noch die Frage, war es eine gute Idee, aus der Katzenpension dann den Erlebnishof zu machen, dem du heute...
Ja, natürlich. Also
es erfüllt
wir
dich nach
retten
wie vor.
Jedes Jahr knapp 500 Tieren irgendwie das Leben oder bringen es in ein besseres Zuhause. Ja, ich würde es auch für 2 Tiere machen. Also jedes Tier zählt. Und das, doch, auf jeden Fall. Ich würde es genauso wieder machen. Eigentlich nicht genauso, aber ich würde es wieder machen. Ja.
Ich durfte jetzt auch das einmal so sehen. Du hattest den Welpen, ich glaube Staffordshire Welpen.
Die Nessie.
Und wir haben uns wieder so überlegt, ey, irgendwer, unser Steuerberater, Hammertyp, wollte immer ein Staffy oder ein XL-Pitty.
Wie geil,
ist
genau
ein Ding?
Solche
so,
Leute.
Also irgendwie Staffy-Ding. Und dann hat es geklappt. Ne? Dann kamen die vorbei und die ist jetzt... Von dem Steuerberater.
Wie schön ist das denn?
Da sind hier einige Tränen geflossen.
Auf wessen Seite?
Also die Lou, unsere Tochter, die hat sie sehr vermisst, aber auch die Katrin, unsere Freiwillige, bei der hat sie nachts immer geschlafen. Die hat doch einige Tage sehr geweint. Aber
da weint man ja auch freudig und traurig zugleich.
Aber ihr seid beeindruckend, wirklich. Es ist eine der ältesten Ideen ist nämlich, dass wir Natur brauchen. Ich habe wieder von hier Marc Aurel, der so als der Superphilosoph immer gehypt wird, der sagt genau das so. Wie könnt ihr Bienen sehen? Wie könnt ihr Vögel sehen? Und glauben, ihr habt damit nichts zu tun.
Ja.
Schaut, was die alle machen. Die haben alle zu tun. Und ihr selber sitzt da und arbeitet am Reichtum anhäufen? So, wieso seid ihr nicht Teil von dem? Und du machst es, du hast es geschafft.
Mit 25 ist der schon da. Der mit 19, ach, das ist...
Aber Leute, die mit 25 da sind, weißt du, wann die angefangen haben? Ja, mit 7.
Ja, genau.
Deswegen bin ich auch krass im Thema psychotrope Substanzen.
Jawollo. Oh, im Crack rauchen. Deswegen rauche ich Marlboros wie kein anderer. Und das darf ich nicht mehr. Oh, wegen der blöden Lunge. Ja, shit. Ey.
Ich komme demnächst vorbei. I promise you.
Ja, gerne. Ich finde da auch auf der Homepage Termine für Ferienprogramme und sowas.
Okay, genau. Dann haben wir das auch nochmal. Schaut bitte alle auf der Homepage vorbei. Teilt es, folgt bitte diesem Kanal auf Instagram. Das ist ja wirklich nicht zu viel. So, da kannst da kostet seht ihr das und es tut gut und es, ihr werdet Teil davon und vielleicht inspiriert es euch.
Oder auch wenn ihr Fragen habt an uns, einfach melden.
Ja, geil. Mann, ihr seid großartig. Ja. Und wenn auch Fragen an die Redaktion, an uns von GJH hat, darf uns auch gerne eine E-Mail schreiben an gjh@scr3.de. Dann sind wir in Kürze am 14.03. auf dem Podcast-Festival in Mannheim und werden live auf der Bühne mit euch, für euch quatschen.
Dann machen wir jetzt Schluss. Janne, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Deine Zeit ist sehr, sehr wertvoll. Wir umarmen dich von ganzem Herzen. Danke. Hoffe ich, es kommt was rüber. Grüß die Sina.
Mach ich.
Tschüss.
Der Gangster, der Junkie und die Herrin. Ein Podcast von SWR3.
In der Nähe von Stuttgart.
Aber wisst ihr, wo ich bin?
Ein kleines Fleckchen Erde in Baden-Württemberg gilt bei vielen.
Ich bin in Pforzheim. Oh, in Pforzheim. Nee.
Einfach nur als hässlich.
Es klingt wie eine Lymphkrankheit.
Ich habe Pforzheim im Endstadium.
Aber wie kann das sein? Und stimmt das wirklich? Ich habe ein Jahr lang junge Menschen in Pforzheim begleitet.
Wir sind damit aufgewachsen, dass Pforzheim hässlich gesprochen wird.
Der Ruf, dass Pforzheim hässlich ist, ist schon omnipräsent.
Und deswegen stehe ich auch hier und würde gerne sagen, was mir auf dem Herzen liegt, weil das ist auch meine Gegend. Ich laufe jeden Tag um, das ist wie mein Zuhause.
Und sie gefragt, warum zur Hölle Pforzheim?
Wie sollen es andere tun, wenn ich nicht damit anfange? Ich kann ja nicht von anderen verlangen, dass sie das machen und dann selber nicht machen.
Aber es geht nicht nur um Pforzheim, sondern um die Orte, wo wir in Zukunft leben wollen. Und warum wir sie entweder schön oder hässlich finden.
Vielleicht kennst du es, dass man eine Person kennenlernt, die man eigentlich nicht attraktiv findet, weil es nicht dein Typ ist. Aber sobald du die kennenlernst und die ist dir total sympathisch und bringt dich zum Lachen, und so, dann findest du die auf einmal vielleicht auch attraktiv.
Ugly Pforzheim in der ARD-Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.